Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Ein frohes neues Jahr an alle NFL-Fans da draußen. Und der Start in ein neues Jahr heißt ja auch immer, die heiße Phase der NFL kickt so richtig rein. Und wie sollte es nicht anders sein, spielen wir jetzt in Woche 18 gegen die Seattle Seahawks. Das war uns ja schon vor der Saison bewusst. Dass es jetzt aber der Showdown wird um den NFC West-Title und vor allen Dingen auch um den Number One-Seed und die damit verbundene Bye-Week in der Postseason, das haben wir alle, glaube ich, nicht in der Form kommen sehen. Und deswegen wollten wir gerne in dieser Folge wieder aus Woche 1 etwas aufgreifen, weil wir jetzt eine Collab-Folge zusammen mit dem NEG Outside Zone Talk und dem Ballhawks Podcast der German Seahawkers zusammen machen wollen. Und deswegen begrüße ich als allererstes wieder, wie im September, den lieben Max von den German Seahawkers.
Ja, moin, vielen lieben Dank und auch natürlich an alle Ballhawks-Hörer, die sich jetzt wieder kurz gewundert haben. Wir haben es ja in Woche 1 schon mal auf die gleiche Weise gemacht. Ihr seid hier nicht falsch, das hat alles seine Richtigkeit und genau, heute wieder eine schöne Call-Up-Folge, passend zum Abschluss der Regular Season. Und wir jetzt im Vorgespräch ja schon mal kurz, die Scriptwriter der NFL hätten es sich nicht besser überlegen können, also wirklich letzte Woche nochmal. Die Rivalität der NFC West, ich meine, klar, die Rams mögen wir auch nicht, aber ich finde so Seahawks, nein, das ist schon irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes. Und dann gleich um den NFC-Titel, das ist schon was ganz Besonderes. Von daher, ja, freue mich, dass es wieder geklappt hat und hab schwer Bock auf die Aufnahme und aufs Spiel natürlich auch.
Wir hatten natürlich vor, wieder ein ausgeglichenes Matchup hier auch vor den Mics quasi auszuerkoren, aber Silvester und Wetter und krankheitsbedingt hat dafür gesorgt, dass wir es heute zumindest in diesem Matchup hier ein kleines Overlay gibt in Sachen 49ers und der liebe Lars ist nämlich noch mit dabei. Frohes Neues an dich.
Ja, frohes Neues an alle da draußen, an euch natürlich. Mir geht's wie Max, mir geht's wie dir, ich habe richtig Bock. Kann es eigentlich kaum erwarten. Ich bin froh, dass das Spiel schon am Samstag ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch krasse Flashbacks an 2019. Die Vorzeichen sind fast die gleichen, nur umgekehrt. Ich glaube, damals waren die Seahawks, war das Team, was das erste Spiel gewonnen hatte. Wir waren damals im First Seed. Wir haben damals auswärts gespielt in Seattle. Und ja, ich hoffe nicht, dass es genau umgekehrt auch so ausgeht. Weil wenn man der Logik dann, sage ich mal, folgt, dann müssten das Spiel ja eigentlich die Seahawks jetzt gewinnen. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich überhaupt aufs Matchup, auch Samstagnacht. Wir spielen in den schwarzen Jerseys, also das ist, ja, besser geht's nicht.
Da möchte ich dir gleich an einer Stelle widersprechen, Lars, weil ich hätte es viel lieber gesehen, hätten wir am Sonntag das Spiel gehabt, auch wenn es aus rein deutscher Sicht natürlich so viel entspannter ist, den Sonntag auszuschlafen, bevor es dann am Montag für viele von euch wieder losgeht in Sachen Arbeit, Uni oder wo auch immer. Aber Lukas hat es in der letzten Folge von uns gesagt, zweimal in Folge Sunday Night Football ist nicht möglich und deswegen ist das auch der Grund gewesen, warum dieses Spiel auf dem Samstagabend oder auf Saturday Night gelegt wurde. Und ja, ich glaube, Max kann sich wahrscheinlich auch noch ganz gut an den Goal-Line-Stop von Dre Greenlaw gegen Jacob Hollister 2019 erinnern. Wir wollen uns jetzt aber im Jahr 2026, also nicht vergessen da draußen, auch wenn er jetzt das Datum irgendwo aufschreibt, die 5 gleich aus dem Gedächtnis streichen. Wir fangen gleich mit der 26 an. Die San Francisco 49ers stehen bei 12-4, die Seattle Seahawks sogar bei 13-3. Seit dem Matchup in Week 1, Max, als wir uns auch so ein bisschen zusammengesetzt haben, ist also bei beiden Teams ziemlich viel gut gelaufen und beide kommen jetzt aus einem 6-Game-Winning-Streak. Und ich kann mich noch an die Aufnahme im September so ein bisschen erinnern, beziehungsweise ich habe sie heute Mittag auch so ein bisschen nebenbei einfach mal gehört, weil ich nochmal hören wollte, was wir da auch für die Saison predicted haben, was man vielleicht auch heute nochmal mit aufgreifen kann und für euch beide. Ich habe da auch einige Sachen, über die ich da gerne nochmal mit euch sprechen wollte. Max, ihr hattet aber gesagt in der Aufnahme damals schon, dass ihr sehr confident mit Sam Darnold, mit der rund erneuerten Offense rund um Kubiak seid und natürlich zu Recht auch mit Mike McDonald und eurer Defense, habt ihr auch zumindest da eine erfolgreiche Saison prognostiziert. Magst du aber nochmal zumindest die letzten Wochen der Seahawks für alle 49ers-Fans da draußen ein bisschen zusammenfassen, bevor wir uns auf den Showdown am Samstag konzentrieren?
Ja, sehr gern. Also ich, wenn du es jetzt nicht besser wüsstest und es nochmal nachgehört hast, hätte ich ehrlich gesagt, das kann gar nicht sein, dass ich so confident war, weil ich im Kopf echt habe, dass ich am Anfang der Saison ja doch ein bisschen pessimistischer war, gerade Sam Darnold anstelle von Geno Smith. Da waren ja viele nicht so begeistert. Wenn man sich diesen Saisonverlauf anschaut, dann kann man das gar nicht mehr glauben.
Kann auch Dominik gewesen sein.
Ja, ja, ich glaube. Weil, ja, wenn man sich anschaut, was Geno Smith da in Vegas fabriziert hat, dann kann man doch sehr froh sein, dass die Seahawks sich für Sam Darnold entschieden haben. Nee, also es war wirklich eine extrem erfolgreiche Saison, die trotzdem, ich glaube, sehr unterschiedliche Saisonhälften hat. Wenn man den Anfang oder die erste Saisonhälfte sich anschaut, dann war das ja wirklich ein furioser Start auf der offensiven Seite. Also Sam Darnold, der gerade mit seiner Verbindung zu Jackson Smith und Jigba eigentlich jedes Spiel 150 Yards aufwärts, mehrere Touchdowns, gerade diese langen Big Plays, das war schon sehr, sehr stark und hat dann offensiv auch oftmals dann für den Sieg gereicht. Die Defense dafür am Anfang noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und das hat sich dann fast so zum Mitte der Saison echt so ein bisschen gewandelt, dass die Defense immer dominanter geworden ist, dafür aber in der Offense die Big Plays ein bisschen abgenommen haben, Darnold immer mehr Fehler auch gemacht hat. Man kann da, glaube ich, echt so dieses erste Rams-Spiel so ein bisschen als den Knackpunkt sehen, in dem Darnold ja 4 Interceptions geworfen hat und die Seahawks trotzdem fast noch gewonnen hätten, dank der Defense, die dann eben auch den Rams enorme Probleme bereitet hat ab dem zweiten Viertel. Also das war so ein bisschen der Turning Point, würde ich sagen. Von da an lief es in der Offense nicht mehr so richtig rund. Das Laufspiel war ja vorher schon ein bisschen problematisch, aber auch da kam seitdem nicht wirklich viel Neues und ja, eben wie gesagt, diese Big Plays, diese Short Plays, die der Offense immer so ein bisschen was gegeben haben, gerade aus Heavy Formations, das wurde immer ein Stück weit weniger, dafür dann aber, wie schon gesagt, auf der anderen Seite, die Defense hat sich zu einer der besten und dominantesten der Liga entwickelt. Also Mike McDonald hat da wirklich gerade schematisch einiges bewirkt, seitdem er da als Head Coach bei den Seahawks angefangen hat und ja, also ich glaube, in den letzten Spielen auch wieder gegen die Panthers ist jetzt nicht die schlagkräftigste Offense der Liga, aber man hat Bryce Young da bei 54 Passing Yards gehalten, 8 Completions, glaube ich, irgendwie, die da hinter die Line of Scrimmage gingen und 6, die ja irgendwie noch, ich glaube, mit einer durchschnittlichen Tiefe von 2-3 Yards hatte. Also das war wirklich offensiv überhaupt nichts, da hat die Defense ihn komplett ruhig gestellt, aber die offensive Seite eben nach wie vor mit den Problemen. Also es ist, glaube ich, ein sehr sehr schwierige oder sehr, sehr klare Abgrenzung Offense, Defense, relativ deutlich. Es ist bei euch ja eigentlich genauso, nur eben andersrum. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, aber ich glaube, so kann man die Saison des Seahawks bis jetzt ganz gut zusammenfassen. Insgesamt kann man sagen, dass wir Seahawks-Fans extrem zufrieden sein können, aber also ich war vor der Saison noch nicht mal so richtig auf Playoffs eingestellt, dass man jetzt am letzten Spieltag noch auf dem ersten Seed sich befindet und die Chance hat, den zu halten und dann in der Bye-Week in die Playoffs zu gehen. Das hätten, glaube ich, die kühnsten Leute oder die kühnsten Fans mit den meisten Hoffnungen nicht erwartet. Von daher, egal wie es jetzt weitergeht, bis jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene Saison.
Also was die Performances unserer Units anbetrifft, da wirst du, glaube ich, von Lars und mir keine Widerworte hören, wie da die Verteilung gerade aktuell bei uns gelegt ist. Und ich freue mich sehr darüber, später mit euch beiden auch nochmal gerade über Kyle Shanahan gegen Mike McDonald auch an der Stelle zu sprechen. Ich hätte vorher noch einmal eine Nachfrage. Wir haben auch relativ ausführlich im September über Gray Zabel und über Nick Amon-Worry gesprochen. Und ich denke, zumindest wie ich das erlebt habe, wenn ich Red Zone geschaut habe oder mir mal ein Seahawks-Spiel mal ein bisschen näher angeguckt habt, mit den beiden könnt ihr doch auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also Zabel hat hier und da immer noch mal so seine Schwierigkeiten, aber das ist für einen Rookie, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Der ist aber trotzdem in der Interior Line bis jetzt der beste Lineman der Seahawks, was an Betracht der Konkurrenz jetzt auch keine Riesenkunst ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die große Anthony Bradford-Häme bis zu euch rübergeschwappt ist, aber eigentlich nach jedem Seahawks-Spiel gibt's diverse Memes und Videos, die zeigen, wie Bradford in die völlig falsche Richtung guckt und da steht wie weiß ich nicht, jemand, der überhaupt nichts mit dem Play zu tun hat. Aber ja, also Zabel hat sich, finde ich, für die erste Saison auf jeden Fall ganz gut gemacht bis jetzt. Und Amon-Worry war ja lange angeschlagen, hat sich im ersten Spiel direkt verletzt und hat dann einige Zeit gefehlt, ich glaube 4 oder 5 Spiele verpasst. Hat sich aber sehr gut reingearbeitet bis jetzt. Also hatte auch schon absolute Highlight-Spiele mit Interceptions, mit Forced Fumbles. Und eben auch Sex, also der wird auch sehr, sehr sehr variabel eingesetzt, also von McDonald rumgeschoben, das ist so eine richtige Waffe geworden, der jetzt, glaube ich, sich auch Chancen um Defensive Rookie of the Year machen kann, obwohl er so viele Spiele verpasst hat. Die Konkurrenz ist dieses Jahr jetzt auch nicht unglaublich groß, also in anderen Jahren wäre es sicherlich ein bisschen schwieriger geworden, aber wer weiß, vielleicht kriegt er den Titel, vielleicht nicht, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, aber mit dem sind wir auf jeden Fall nochmal sehr, sehr zufrieden. Und ja, wie gesagt, auch Säbel, da kann man auf jeden Fall nicht meckern.
So, Lars, und dann lass uns mal zu uns rüber wechseln, zu der Saison. Wir stehen bei 12-4 und zumindest aus unserer Perspektive heraus hat man sich so einen Showdown am Wochenende jetzt in Week 18 am Anfang der Saison, glaube ich, schon sehr gewünscht und für möglich gehalten. Wie das Ganze jetzt allerdings zustande gekommen ist, dann glaube ich nicht auf unserer Bingo-Karte. Und magst du da vielleicht nochmal für alle Seahawks-Fans da draußen so ein bisschen zusammenfassen, was in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten bei den 49ers eigentlich los war?
Es ist wirklich schwierig, das irgendwie zu begreifen, weil ich auch lange oder vor allem nach der ersten Saisonhälfte dachte, gut, das wird irgendwie so eine Saison, man spielt irgendwie um die Playoffs mit, vielleicht kommt man gerade so rein, aber dass das jetzt wirklich so ist, dass man, du hast ja gesagt, die letzten 6 Spiele gewinnt. Ich glaube, wir hatten eine Phase in der Saison, wo wir dann, glaube ich, 6-4 standen, wo ich auch immer die Grafiken gesehen hatte, überall im Internet, dass wir, glaube ich, immer dann Win-Loss, Win-Loss, also wirklich rauf und runter quasi es nicht hingekriegt haben, da irgendwie mal Konstanz reinzubringen. Positiv gesagt, haben wir es auch hingekriegt, immerhin nicht mehrere Spiele am Stück zu verlieren. Aber vor allem mit den Verletzungen halt, ne? Also Nick Bosa hat ja, glaube ich, das Spiel damals beendet gegen die Seahawks mit seinem Strip-Sack gegen Sam Darnold. Der ist ja relativ früh weggebrochen, dann ist Fred Warner noch weggebrochen in der Defense. Dann war Brock Purdy lange verletzt, Michael Williams hat sich auch noch verletzt in der Defense. Und irgendwann war dann halt so ein Punkt erreicht. Ich glaube, das Spiel gegen die Buccaneers kann man da exemplarisch für nennen, wo Fred Warner auch sich den Knöchel gebrochen hat. Was man dann auch verloren hat, das Spiel, wo man sich jetzt im Nachhinein vielleicht sogar ärgern könnte, dass man das Spiel verloren hat, wenn man sieht, wie die Buccaneers jetzt gerade so drauf sind. Aber ja, da war so ein bisschen, hatte ich tatsächlich mental schon so einen Haken hinter die Saison gemacht und hab gedacht, gut, gucken wir, wie es läuft. Mac Jones hat dann in der Zeit gespielt, hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber man kann dann, glaube ich, ziemlich eindeutig sagen, dass mit der Rückkehr von Brock Purdy, der jetzt auch wieder fit wirkt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sein C ihn noch irgendwie beeinflusst, er scrambled. Er ist selbstbewusst in den Würfen, steppt da rein und dass mit seiner Rückkehr dann auch diese Offense vor allem auf einen Level gekommen ist, ähnlich wie es bei den Seahawks war, du hast es gesagt, Max, was eben dazu geführt hat, dass man jetzt in dieser Lage ist. Und das ist für uns als Fans ziemlich unerwartet gekommen, glaube ich, kann man schon so sagen, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass es gar nicht so unerwartet ist, wenn man sich anguckt, okay, Kyle Shanahan ist jetzt im 8. Jahr, diese Offense, wenn die halt einmal klickt, dann war das ja auch die letzten Jahre ja so, dass es dann wirklich ziemlich schwer war für andere Teams dann da mitzuhalten. Aber trotzdem muss man halt nochmal betonen, dass das Level, was sie jetzt gerade hatten in den letzten 3-4 Spielen, wirklich bombastisch gut ist. Und wir stehen da einfach einem wahnsinnigen Matchup jetzt bevor, sage ich mal, oder gegenüber. Wenn ich mir auch angucke, glaube ich, DVOA nach 15 oder 16 Spielen hatte ich gesehen, glaube ich, sind die Seahawks auch eins der statistisch gesehen stärksten Teams der letzten, weiß nicht, 40, 50 Jahre oder so. Und ich glaube, unsere Offense, wenn man da jetzt nur die letzten 5-6 Spiele zugrunde legen würde, da sähe das auch nicht anders aus. Und deswegen ist es vom Matchup her, glaube ich, mit das Beste, was du kriegen kannst aktuell. Und so wie die Saison gelaufen ist, ist es für uns natürlich schön, dass man einfach jetzt diese Möglichkeit hat, ja, tatsächlich gar nicht mehr das eigene Stadion, nicht mehr Santa Clara verlassen zu können und dann vielleicht sogar im Super Bowl zu stehen. Auch wenn das immer noch in meinen Augen relativ hoch gegriffen ist. Aber diese Chance zu haben, das, wie gesagt, hätte ich, glaube ich, selbst vor 3-4 Wochen nicht dran geglaubt, weil ich da auch gedacht hätte, gut, irgendwann wird dir diese Defense, werden wir ja später noch drüber sprechen, dann auch irgendwie ein bisschen im Weg stehen, dass du dann einfach diesen Fehlermargin nicht hast. Aber bis jetzt ist es nicht passiert. Und 49ers haben gezeigt, dass sie ja auch mit dieser potenten Offense und auch mit der nicht so guten Defense auch Spiele gewinnen können. Und deswegen bin ich extrem gespannt, wie es jetzt am Samstag aussieht.
So, und wenn wir uns angucken, jetzt für kommende Samstagnacht, wer kann da überhaupt bei diesem Showdown mit dabei sein? Also sowohl George Kittle als auch Kai Juszczyk und Christian McCaffrey sollen alle drei natürlich spielen. George Kittle ist das letzte Spiel ja ausgefallen. Hat aber selbst gestern in einem Interview gesagt, dass er absolut davon ausgeht, dass er am Samstag spielen wird. Also das hat sich jetzt alles sehr positiv angehört. McCaffrey hat man ja an der Sideline so ein bisschen gesehen beim Bears-Spiel, dass er sich den Rücken gehalten hat und da auch eingerenkt oder massiert werden musste und da auch einfach Probleme hatte. Aber auch er ist good to go oder expected to play, genauso wie Kyle Juszczyk. Und der hat sich ja in den letzten Wochen vor allen Dingen, Lars, auch absolut hervorgetan, wie wichtig diese Komponente Fullback Kyle Juszczyk in unserem Scheme auch einfach ist. Mit seinen Pre-Snap-Motions, die Kyle Shanahan jetzt einfach auch nochmal auf eine ganz andere Ebene in dieser Saison gebracht hat, als er das ohnehin vorher schon getan hat. Und ich meine, wir sprechen ja nachher auch nochmal über beide Offenses, weil da ja auch zwei bekanntliche Brüder Offensive Coordinators bei beiden Teams sind, auch wenn Clint bei uns nicht das Playcalling übernimmt, sondern die Stelle offiziell einfach nur innehat, dass er nicht irgendwie von anderen Teams weggeschnappt werden kann als Offensive Coordinator für Interviews. Was auch noch erfreulich ist, Renardo Green ist nicht mehr auf dem Injury Report. Das heißt, er wird sehr wahrscheinlich Samstagnacht spielen. Das tut zumindest unseren Defensive Backs wieder ziemlich gut. Bei Trent Williams, All-Pro, Left Tackle, sieht das Ganze ein bisschen schwieriger aus. Er hat noch nicht trainiert. Man geht jetzt auch davon aus, dass er nicht trainieren wird die ganze Woche, um einfach die Chance zu bewahren, dass er Samstagnacht spielen kann. Da macht sich jetzt natürlich bemerkbar, wieder eine kurze Woche, nur 6 Tage, dass der Tag vielleicht am Ende fehlen könnte und dass wir mit Pleasance dann jemanden sehen werden, der starten wird. Wobei man sagen muss, er hat ja eigentlich de facto gegen die Bears auch gestartet, weil Trent direkt nach dem ersten Snap gleich ausgefallen ist. Gleiches gilt für Keon White, was nochmal natürlich unsere D-Line-Situation zumindest ein Stück weit wieder verschärfen würde. Hat auch noch nicht wieder mittrainiert. Das wird auch eine Game-Time-Decision und da werden wir erst in 2-3 Tagen wissen, in 2 Tagen, in 2,5, ob er spielen wird. Die 49ers haben gestern übrigens auch erst um 17 Uhr ihr Training abgehalten. Das ist sehr unüblich für die 49ers. Das machen sie sonst nie, also 17 Uhr Ortszeit in Santa Clara. Und sie haben auch unter Scheinwerferlicht im Levi's Stadium trainiert mit den schwarzen Helmen. War mal ein sehr ungewohntes Bild, weil man das in den letzten Jahren kaum bis gar nicht gesehen hat. Hatte aber auch damit zu tun, dass man einfach in dieser kurzen Woche ein bisschen mehr Zeit zum Resten und zum Ausruhen einfach hat und das Training so weit wie möglich nach hinten verschiebt, um da einfach bestmöglich zu garantieren, dass die Spieler halt wieder fit werden. Das war's zu den 49ers, was zumindest das Thema Injuries betrifft. Max, magst du uns vielleicht nochmal abholen, was jetzt vor diesem Matchup am Samstag wichtig bei den Seahawks ist und wer da vielleicht noch ausfallen könnte oder wo du aufs hoffst, dass die mit dabei sind?
Ja, sehr gern. Also die Seahawks haben tatsächlich ganz ähnliche Probleme, was die Offensive Line angeht. Auch da der Left Tackle Charles Cross, zumindest noch fraglich, hat jetzt 2 Spiele lang nicht gespielt, könnte aber wieder fit werden gegen die Niners. Also auf jeden Fall die Chance größer als bei Trent Williams, dass er spielen kann. Falls Cross ausfallen sollte, hat allerdings der Ersatzmann Josh Jones auch Probleme. Der hat, ich glaube, Knöchel. Das heißt, das wäre dann potenziell irgendwie ein Third Stringer, der dann da auf Left Tackle spielt, auch wenn bei euch die Defensive, besonders der Pass Rush, jetzt nicht ganz so bedrohlich ist wie die letzten Jahre mit Bosa, der ja nun verletzt ist, ist das, glaube ich, trotzdem was man auf gar keinen Fall haben möchte, dass die Blindside da von der dritten Wahl beschützt wird. Von daher drücken, glaube ich, alle Seahawks-Fans die Daumen, dass zumindest Josh Jones fit sein sollte. Aber wie gesagt, auch bei Cross sieht es eigentlich so aus, als könnte das funktionieren, auch wenn er bis jetzt nicht trainiert hat. Aber zumindest ist die Chance da ein bisschen größer als bei Trent Williams. Und die zweite, ja, besonders prominente Personalie ist der Rashid Shaheed, der ja während der Saison per Trade geholt wurde und insbesondere als Returner schon jetzt mehrmals für Furore gesorgt hat. Insgesamt ja auch Seahawks Special Team eines der besten dieser Saison. Von den anderen tatsächlich auch, ist mir heute aufgefallen, als ich mir mal so eine Statistik da angeguckt habe. Aber ja, der wird wahrscheinlich spielen, jetzt ist wieder voll trainiert. Und ansonsten eben noch Kobe Bryant auf Safety, der nicht trainiert hat am Mittwoch, nachdem er am Dienstag zumindest limitiert trainieren konnte. Das ist natürlich auch nie ein gutes Zeichen, wenn das im Laufe der Woche schlechter wird. Aber ja, da sind das gerade so ein bisschen die drei Sorgenkinder. Wie gesagt, Shaheed wird spielen, Cross ist fraglich und bei Kobe Bryant kann man jetzt, glaube ich, abschließend auch kein noch keine Richtung genau sagen. Ansonsten limitiert trainiert noch JSN und Leonard Williams, aber da ist keine Gefahr. Das ist einfach nur Veteran Resting und die werden auf jeden Fall dabei sein.
So, Kai Shannon hat es gestern in der Pressekonferenz so schön gesagt. Die Marschroute ist bei beiden Teams einfach klar. 3 Spiele zu gewinnen in der Postseason ist einfacher als 4 Spiele zu gewinnen. Und deswegen geht es für beide natürlich um den Number One Seed, um die 2 Wochen oder die 1 Woche Pause dazwischen dann einfach zu haben. Und natürlich spielt dann auch der Heimfaktor, wenn man jetzt mal nach vorne schaut, in der Postseason eine immense Rolle. Ich würde jetzt mal sagen, anders als jetzt zum Beispiel bei den Rams, das eine Rolle spielen würde, das würde ich jetzt zumindest im Levi's Stadium und im Lumenfield sagen, dass Homefield Advantage natürlich auch dann ein absoluter Vorteil sein kann. Wir haben das ja vor 2 Jahren selbst in der Postseason im Levi's Stadium gesehen, weil sich das ja erst in den letzten 3-4 Jahren wirklich zur Heimstätte dann entwickelt hat, nach all der Zeit, nach dem Wechsel vom Candlestick Park ins Levi's Stadium 2014, dass das erst in den letzten 2-3 Jahren so richtig als Heimspielstätte anerkannt wurde, dass da auch irgendwie eine gewisse Form von den Fans, von wir fühlen uns heimisch und wir sehen das auch als unser neues Heimstadion an. Das dauert ja manchmal auch ein bisschen aufgrund der Entfernung auch zu San Francisco, aber da würde ich jetzt schon sagen, das würde auch uns sehr viel helfen und wir kennen ja auch das Lumenfield, wo ich in den letzten Jahren 2-mal war, das ist ja auch immer sehr laut und gerade in der Postseason kann das dann doch ein ausschlaggebender Faktor sein in engen Spielen. Und die Ausgangslage ist auch klar, was die Tiebreaker angeht da draußen. Wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen. Gewinnen die Seahawks das Spiel, haben die Seahawks den besseren Rekord und den NFC West Title und natürlich den Number One Seed. Das ist, glaube ich, das Unstrittigste an der ganzen Geschichte. Gewinnen wir, haben wir aber dann den gleichen Rekord mit den Seahawks. Aber gleich den ersten Tiebreaker für uns entschieden, weil wir dann beide Spiele in der Saison gegen die Seahawks gewonnen haben. Dann greift also gleich der erste Tiebreaker und somit gewinnen wir dann im Endeffekt die NFC West und den Number One Seed. Und je nachdem, wie die Rams dann einen Tag später am Sonntag spielen, ist es für den Verlierer des Spiels dann der Number 5 oder der Number 6 Seed. Es kommt drauf an, ob die halt einfach gewinnen oder verlieren.
Verlieren die Seattle, glaube ich, ne?
Nee, genau. Ich glaube, die Seahawks wären schon auf Platz, also auf den 5. Seed einzementiert. Das heißt, selbst wenn die Seahawks das jetzt nicht schaffen sollten, geht es halt gegen den Sieger der NFC South. Also ist im Grunde auch eine Bye-Week dann.
Weil die Tiebreaker haben gegen die Rams, ne?
Genau, ja.
Ah, okay.
Halt nicht. Also, ja.
Dann hatte ich die falsche Info von einem deutschen Kollegen hier, den ich aufgegriffen habe. Dann ist ja gut, dass wir das hier gemeinsam lösen. Das, aber für uns gilt es auf jeden Fall mit dem Number 5 oder Number 6 Seed. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht befassen, sondern wir machen es wie das Team und das Front Office und der Coaching Staff. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf das Game am Samstag. Und da würde ich gerne als erstes mit euch so ein bisschen über das vermeintlich schlechtere Matchup, wie wir das jetzt alle schon miteinander tituliert haben, sprechen. Also die 49ers Defense gegen die Seattle Offense. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich auch wir auf der Seite des Balles weiter strugglen. Und bei euch würde ich aber aufgrund der letzten Wochen aber auch sagen, dass eure Offense im Vergleich zur Defense dann einfach so ein bisschen die in Anführungsstrichen schwächere Unit ist. So. Und zu unserer Defense möchte ich gerne noch unseren Kollegen Lukas hier zitieren. Der hat das ja sich nochmal ein bisschen genauer angeguckt, was jetzt gerade im Bears-Spiel auch abgelaufen ist. Und er hat es so zusammengefasst, auch in seinem letzten Tweet, ne, dass viele Mental Errors waren. Also dass wirklich gar nicht erklärbar ist, warum jetzt unsere Safeties die und die Route genommen haben oder den Angle genommen haben oder jetzt einfach stehen geblieben sind. Also wirklich sehr individuelle Dinge von Spielern, die hinterfragt werden müssen, dass aber auch Coverage-Busts mit dabei waren, gerade im Defensive Backfield. Situational Awareness war eine große Frage und vor allen Dingen auch Disziplin, also wieder mit sicheren Tackles und die richtigen Angles nehmen, also diese Football Basics, dass die einfach jetzt gegen die Bears über das ganze Spiel sehr schlecht funktioniert haben. So, und ich hatte es vorhin schon angesprochen, mit Clint Kubiak kommt er jetzt auch ein sehr bekanntes System ins Levi's Stadium aus dem Shanahan Tree. Sein jüngerer Bruder, hatte ich schon gesagt, Clay, ist bei uns bekanntlich auch Offensive Coordinator und ebenfalls als OC eingesetzt. Ja, Lars, erstmal in deine Richtung so ein bisschen. Werden uns die Seahawks jetzt hier sezieren, weil ich denke nicht, dass wir sie ohne Bosa, ohne Fred Warner, ohne Michael Williams, all die Spieler, die uns jetzt weggefallen sind, wie im Hinspiel bei nur 13 Punkten lassen werden.
Davon gehe ich auch nicht aus. Ich glaube, da entscheiden andere Faktoren dann noch mehr mit, als dann eigentlich das Matchup an sich auf dem Feld. Also ich hatte den Eindruck, die letzten Spiele, dass die Seahawks schon Probleme hatten, konstant den Ball zu bewegen, vor allem durch die Luft, dass da vieles so ein bisschen vorhersehbar geworden ist, was gegen uns jetzt nichts heißen muss. Also Lukas hat das ja gut erklärt. Ja, wir spielen eine sehr einfache Defense eigentlich, sehr viel softe Coverage, sehr viel Zone-Coverage, jetzt nicht viel innovatives Zeugs, weil wenn wir das versuchen, dann sind unsere Spieler offenbar noch mehr überfordert, weil die sind ja schon mit dem überfordert, was sie überhaupt machen müssen, gefühlt. Deswegen ist es gegen unsere Defense aktuell ja vermeintlich einfach, aber das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Aber was ich viel mehr sagen will, ist, dass die Seahawks nach meinem Vernehmen in den letzten Wochen halt abhängig davon waren, okay, wie ist die Field Position, wo kriegen sie den Ball, und da auch dann ja von guten Plays ihrer Defense gelebt haben, von guten Special Teams Play gelebt haben, und dass es da einfach wirklich, glaube ich, davon abhängig ist, okay, in welcher Situation kriegen die Seahawks den Ball, wenn man die jetzt halt ständig vor das Problem stellt, dass sie tief in der eigenen Hälfte ihre Drives starten müssen, ist es bei jedem Team wahrscheinlicher, dass es dann Schwierigkeiten hat, sage ich mal. Aber ich glaube, bei den Seahawks ist das noch mehr ein Punkt, weil ich hatte, wie gesagt, gegen die Panthers, glaube ich, hatte man dann mehrere Male gute Field Position, hat dann auch gescored. Deswegen 27 Punkte am Ende kommen ja auch nicht von irgendwo her. Also wenn wir jetzt immer darüber reden, ja, die Offense ist nicht so gut. Trotzdem hat man dann, glaube ich, gegen die Falcons in der zweiten Halbzeit irgendwie 26 Punkte gemacht. War, glaube ich, auch ein Return-Touchdown mit dabei. Hat gegen die Panthers am Ende 27 Punkte gemacht. Also so schlecht kann es nicht sein. Und was dann auch wichtig wird, glaube ich, ist, dass man eben den Run stoppt. Ich hatte, glaube ich, gesehen, Seattles Run-Offense nach DVOA in den letzten Wochen irgendwie, ja, Middle of the Pack, irgendwie 17., 18. oder so. Und da waren die 49ers tatsächlich eins der wenigen Sachen, finde ich, waren sie zumindest relativ stabil, dass sie im Running Game jetzt nicht mega die Big Plays abgegeben haben, da relativ konstant auch Yards for Loss, sag ich mal, produziert haben, dass man dann mal in 2012 oder 3. und lang gekommen ist. Das muss einfach das Ziel sein. Und dann wäre mein Rat an Mike McDonald, jeden vierten Versuch, solange er nicht an der eigenen 5 ist, vielleicht auszuspielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die 49ers das stoppen, ist in meinen Augen aktuell relativ gering.
Ja, leite ich gerne weiter den Ratschlag. ist leider tatsächlich was uns die Saison immer schon mal wieder so ein bisschen geärgert hat, dass
Mike McDonald. Ich glaube, in Woche 1 war das auch sogar, ne? In dem Spiel, dass er kurz vor Schluss in Field Goal gegangen ist.
Ja. Und das ist halt häufiger jetzt vorgekommen, auch in den letzten Wochen, dass er da doch erstaunlich konservativ war, was, ja, ne, wenn man jetzt so an junge, innovative Headcoaches denkt, dann denkt man irgendwie automatisch, dass die in allem dann auch sehr innovativ sind. Aber was das angeht, so Fourth Down Decisions, hat er sich da leider sehr viel noch von Carroll beibehalten. Aber insgesamt hast du es eigentlich schon total gut gesagt. Also diese Konstanz in der Offense ist eigentlich kaum vorhanden. Nach wie vor lebt sie sehr stark von diesen Big Plays und den Shot Plays, die aber eben in der Fülle, wie sie am Anfang der Saison da waren, einfach nicht mehr da sind. Also zum einen haben die gegnerischen Defenses das natürlich auch irgendwann bemerkt, dass sie aufhören sollten, die Heavy Formations des Seahawks mit Base-Formation zu countern, weil daraus dann nun mal eben sehr gerne Play-Action gespielt wird und auf JSN oder auf die Titans die Bälle dann auch wirklich zu sehr langen Yards-After-Catch-Situationen führen können. Und bei den Niners ist es ja so, dass sie relativ viel oder beziehungsweise relativ wenig Base spielt und relativ viel Nickel oder auch Dime. Und das ist, denke ich mal, absolut der Weg to go, dann die Seahawks auch hier wieder so ein bisschen abzuwürgen, ihnen das Leben ein bisschen schwer zu machen. Weil ja auch das Laufspiel ist einfach, also in einer konstanten Down-for-Down-Situation kaum vorhanden. Also du hast mit Walker und Charbonnet eigentlich zwei unterschiedliche Running Backs, die für die entsprechende Situation in der Theorie gut geeignet sind, aber beide haben halt so ihre Fehleranfälligkeiten, ihre Schwierigkeiten in bestimmten Situationen. Kenneth Walker ist extrem explosiv, hat aber oftmals nicht die Vision, die es dann bräuchte, um die Gaps dann auch schnell zu durchstoßen, sondern er tänzelt dann eben noch mal ein bisschen rum, läuft noch einmal vertikal, beziehungsweise nee, Quatsch, horizontal, irgendwie einmal nochmal komplett zurück in die andere Richtung, und manchmal klappt's dann und alle 5 Spiele hast du dann vielleicht mal einen tollen 40-Yard-Rush und jetzt auch gegen die Rams dann sogar einen langen Touchdown über außen. Und dann freut man sich ja auch, aber in den meisten Fällen klappt's dann halt nicht so wirklich gut. Dazu kommt, dass das Run-Blocking der Line eben auch nicht besonders stark ist. Also die haben ihre Stärken, insbesondere Abram Lucas, der aus dem College, aus einer Air-Raid-Offense kommt und auch Charles Cross. Und das sind schon alles eher Pass-Protector. Und das merkst du im Laufspiel dann eben auch. Und Charbonnet ist halt jemand, der ein bisschen mehr Physis mitbringt, der auch eine bessere Vision hat, ihm aber zum Teil halt wirklich diese Explosivität völlig fehlt. Also der macht dann seine Yards und das ist auch gut, aber darüber hinaus kommt relativ wenig bis jetzt auf das Spiel gegen die Panthers. Also da hat er tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Explosivität gezeigt und da auch ganz gut Hoffnung gemacht, glaube ich, dass er jemand sein kann, der auch in den nächsten Jahren eine Rolle spielt, weil Walker ja nächstes Jahr einen auslaufenden Vertrag hat. Das ist die Frage, ob man mit dem verlängern wird, auch wenn ich ihn sehr gerne mag, aber muss man mal schauen. Aber ja, also Laufspiel ist alles andere als konstant. Die gesamte Offense ist nicht besonders konstant. Du hast natürlich mit insbesondere JSN einen absoluten Superstar-Receiver, der aber auch jetzt so ein bisschen abgekühlt ist im Vergleich zur ersten Saisonhälfte. Man ist natürlich meckern auf hohem Niveau, aber hat jetzt in den letzten Spielen auch deutlich weniger Bälle bekommen, weniger Yards gefangen, weniger Duelle gewonnen. Also auch da sieht man schon so ein bisschen, dass die gesamte Offense, also dass er auch darunter leidet, dass die gesamte Offense nicht mehr so produktiv ist. Cooper Kupp ist ein Spieler, der hier und da nochmal seine Bälle fängt, aber der teilweise auch Ball-Security-Probleme hat. Insgesamt sowieso ein Problem der Seahawks-Offense, extrem viele Turnover, nicht nur Darnold, sondern auch Fumbles durch Kupp zum Beispiel gegen die Rams oder Walker, der den Ball einfach fallen lässt nach dem Catch gegen die Panthers, zum Glück nochmal wieder geholt. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem, wenn die Niners es schaffen, diese Turnover zu forcieren, geduldig zu sein, Druck auf Darnold auszuüben und dann eben die Picks zu fangen. Dann kann es schon echt passieren, dass die Offense dann einfach gar nichts mehr zustande bekommt. Trotzdem muss man sagen, du darfst halt diese Offense nie abschreiben. Also insbesondere gegen die Rams, aber auch gegen die Panthers, das sah am Anfang unglaublich schlimm aus. Ich glaube, gegen die Panthers stand es in der ersten Halbzeit 3-3. Also da war wirklich offensiv überhaupt nichts drin. Und dann hat man es aber trotzdem geschafft. Auch gegen die Falcons hattest du angesprochen, Lars. Kam auch der Großteil der Production in der zweiten Hälfte. Also das ist was man als Seahawks-Fan so ein bisschen beruhigt. Selbst wenn es jetzt am Samstag in der Halbzeit irgendwie, 14-3 für euch steht, wird, glaube ich, kein Seahawks-Fan da sitzen und sagen, gut, ich schalte jetzt den Fernseher aus, das war's. Sondern die letzten Wochen haben uns auf jeden Fall gelehrt, dass da immer noch mal was drin ist und in der Offense dann auch was steckt. Und Daniel das auch in sich hat, dann eben so einen eiskalten Game-Winning-Drive am Ende hinzulegen. Auch wenn es vielleicht das gesamte Spiel vorher nicht besonders gut funktioniert hat. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn, sehr inkonstante Offense, Big Plays sind immer noch da, aber deutlich weniger, Laufspiel schwierig, aber hat auch da hier und da mal Highlights. Also ja, auf jeden Fall stoppbar, aber trotzdem nicht zu unterschätzen.
Ja, ich möchte dir an der Stelle dich gerne bestätigen, das ist auf jeden Fall Meckern auf hohem Niveau, weil wenn ich mir das von JSN nochmal angucke, 1500 Yards, 10 Touchdowns, ne, über 15 Yards per Play, das sind ja das, was man von einem Wide Receiver Number One erwartet, und das ist ja auch so ein bisschen trotz unserer wirklich rollenden Offense, worüber wir gleich nochmal sprechen, der Spieler, der uns wahrscheinlich jetzt in dieser Saison fehlt und den wir gerne mit Brandon Ayuk gehabt hätten. So, aber da können wir gerne später nochmal sprechen. Du hast jetzt einige Dinge gesagt, Max. Mich würde nochmal interessieren, wir hatten im September auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ja bei euch auch intern immer wieder die Diskussion aufkommt über die Snap-Verteilung zwischen Charbonnet und Kenneth Walker. Und jetzt, ne, Walker ist jetzt irgendwie bei 930, 940 Yards oder so, also wird auch eine Tausender-Saison höchstwahrscheinlich irgendwie jetzt in der Regular Season schaffen. Aber du hast es auch gerade angesprochen, gerade im letzten Spiel hat Charbonnet jetzt irgendwie groß aufgetrumpft mit 2 Touchdowns und auch über 100 Yards. Würdest du da trotzdem sagen, das ist in Ordnung, wie die gerade auch von Kubiak eingesetzt werden, dass es situativ entschieden wird, wann brauche ich welchen Skill, oder ist das immer noch eine Diskussion bei euch?
Also ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass da ja auf einer nachvollziehbaren Grundlage entschieden wird. Also für mich ist es eher so, ja gut, jetzt schick mal den mal rein, jetzt schick mal den mal rein, aber ich kann mir jetzt nicht so manchmal oder in einigen Situationen nicht erklären, warum in der Situation da jetzt Charbonnet oder in der Situation jetzt Walker. Also klar, manchmal sagst du einfach, du gehst jetzt mit der Hot Hand, aber ja, ich war immer schon Walker-Fan, ich mach den ultra gerne, aber er hat definitiv eben auch seine Schwächen, was ich hier schon angesprochen habe. Und das sind dann eben Dinge, die Charbonnet besser kann. Von daher, ich freue mich über alle Touchdowns, sollen sie es so aufteilen, wie sie es aktuell machen. Aber mir fehlt da, oder vielleicht habe ich auch einfach keinen Sinn dafür, ich weiß es nicht, aber ich habe zumindest Probleme darin, in jeder Situation genau zu erkennen, ah, okay, darum jetzt Running Back A, Running Back B. Charbonnet kommt eigentlich immer, sobald es Richtung Goal Line geht, kommt Charbonnet zum Einsatz. Und ja, teilweise aber auch so in Passing-Situations, wo Charbonnet dann den Ball fängt und danach noch irgendwie Yards machen soll, wo ich mir denke, so da wäre Walker eigentlich viel besser geeignet. Charbonnet war wahrscheinlich der bessere Pass-Protector, ne? Dann spielt das wieder eine Rolle. Also ja, ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, da wird sich jetzt nichts mehr groß ändern. Ob Walker die 1000 Yards noch knackt, wage ich mal stark zu bezweifeln tatsächlich, wenn er jetzt nur noch ein Spiel hat und 60, 70 Yards bei der Aufteilung aktuell und der Konstanz des Laufspiels, ja, schwierig. Aber ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
Ich hoffe, ich habe es an der Stelle nicht gejinxt.
Ja, genau. Also ich finde es total unpredictable. Ich habe zum Beispiel Charbonnet in meinem Fantasy-Team gehabt, habe ihn gebencht letztes Spiel. Eigentlich richtigerweise, wenn man auf den Prozess guckt, aber das hat er mir dann natürlich komplett heimgezahlt. Von daher, für mich völlig unberechenbar. Vielleicht gibt es da intelligentere Leute, die das nachvollziehen können, aber ja, mein Gott, ich weiß es nicht.
Ich finde halt auch, wenn wir dann jetzt uns die Passing Unit angucken, also ich bin immer ein Freund davon, natürlich dann auch zu gucken, was ist in den letzten 7, 8 Wochen passiert und nicht auf die ganze Saison, weil dann hat man irgendwie so den Prozess der letzten Spiele und hat auch die Form, wie die Units gerade drauf sind. Wenn ich mir da die Seahawks angucke, bin ich da in den letzten 8 Wochen ja doch bei einer sehr volatilen Leistung, so wie du das auch schon gesagt hast, dass eure Offense diesen Switch irgendwann Mitte der Saison gemacht hat und auch volatiler geworden ist. Donald in den letzten 8 Spielen bei 9 Touchdowns und 9 Interceptions, 220 Yards per Game. Das macht auch dann natürlich irgendwie nur 29. Platz, wenn man nach der PFF-Grade-Metrik geht. 23. Adjusted EPA per Play. Aber halt trotzdem in der Zeit 7-1 der Rekord, ne? Also das ist ja dann immer das Verrückte, auch wenn man sich das bei uns auf der anderen Seite anguckt mit der Defense. Und dann will ich ja auch nochmal, weil da kommen einfach jetzt zwei Welten aufeinander, die sich erstmal auf dem Papier wahrscheinlich gegenseitig unterbieten wollen. Weil wenn ich mir jetzt auch nochmal Passer Rating Allowed angucke in Coverage, Lars, also da, das ist ja jedes Mal immer wieder schockierend, wenn wir da drauf gucken. Jason Pinnock lässt ein 136er Rating zu Luther Jr., auch wenn wir den wahrscheinlich jetzt nicht sehen werden. Und Green wieder spielen wird, 112. Luke Gifford, 110. Auch Bethune und auch Lenoir über 100. Also, ne, und die Winters und Upton Stout auch alle um die 100 Passer-Rating zugelassen. Also Coverage ist ja das ganz große Problem auch bei uns. So. Und wenn ich dann Dimo Lenoir jetzt diese Woche höre, wie er im Interview sagt, dass er gerne JSN die ganze Zeit shadowen will und an ihm dranbleiben möchte. Und das mit so einen Zahlen, die er diese Saison auch fabriziert hat. Klar wurde er auch nicht ganz so oft jetzt One-on-One gegen die Topstars irgendwie angeworfen. Das muss man an der Stelle auch sagen. Aber auf welchem Platz ist er nach PFF? Platz 60 unter den Cornerbacks oder so? Und dann so eine große Fresse auf Deutsch sozusagen zu haben, da hoffe ich sehr, dass er diesen Worten auch Taten folgen lässt.
Da war da auf Twitter auch direkt das Lesezeichen gesetzt. Also ja. Das wird eiskalt zitiert auf jeden Fall, wenn das einigermaßen positiv ausgehen sollte. Also sobald JSN über 100 Yards kommt, dann zack, direkt wird der Tweet direkt rausgeschickt. Ja,
auch zu Recht muss man an der Stelle sagen. Ja.
Wobei im ersten Spiel Lenoir, glaube ich, wenn er gegen JSN gespielt hat, ganz gut aussah. Ne? Also das gehört vielleicht auch noch dazu. Aber ja, ich fand das auch von Lenoir, ich meine, ist ja schön zu sehen, dass er selbstbewusst ist und da auch dann solche Aussagen tätigt. Ich fand es interessant, Robert Saleh wurde da gestern von Grant Cohn zu gefragt und hatte auch eine sehr ausführliche Antwort zugegeben, ob er das dann auch so vorhat, weil ich glaube, es war ja ein Spiel, als Javarius Ward, glaube ich, gegen DK Metcalf das ganze Spiel überverteidigt hat. Saleh hat das so ein bisschen abmoderiert, sage ich mal, hat halt gesagt, ja, es kommt halt auf Scheme drauf an und dass wenn du halt die Stärken von Lenoir dann jedes Mal gegen JSN hast, hast du vielleicht andere Matchups, wo es dann anders aussieht, die dann ausgenutzt werden können. Dann hat vielleicht JSN nicht die Superstats, wenn das dann klappen sollte mit Lenoir, aber dann hast du halt andere Matchups, wo die Seahawks dann halt profitieren können und deswegen klang das für mich so, dass das nicht passieren wird. Bin gespannt, wie oft sie sich dann wirklich gegenüberstehen und entscheidend wird, das hatte man jetzt, glaube ich, auch rausgehört, Sam Darnold, jetzt die letzten Wochen nicht so gut, auch insgesamt Turnover Rate, glaube ich, 31. Platz oder so in der NFL, übrigens, glaube ich, fast ähnlich oder fast identisch mit Brock Purdy, die Stats, sowohl Turnover Worthy Plays als auch Interception Rate, wobei die bei Purdy halt auch ein bisschen runtergegangen ist die letzten Wochen. Der hat da ja am Anfang der Saison einige Interceptions gehabt, da ist jetzt so ein bisschen Regression zur Mitte drin, aber es ist halt immer noch überdurchschnittlich viel, das war ja auch die letzten Saisons so, diese Gunslinger-Mentalität, die er da halt hat. Ich bin einfach gespannt, ob Darnold dann ein Quarterback ist auch,
mit dieser Turnover-Anfälligkeit, sage ich mal, der auch so ein Shootout dann potenziell mitgehen könnte, angenommen, wir reden ja gleich über das andere Matchup, dass hier 49ers Offense relativ konstant scored. Das wird, glaube ich, sehr entscheidend sein. Und ja, ich frage mich auch, inwiefern dann auch diese ganzen Vorgeschichten eine Rolle spielen, Coaching, ne? Clint Kubiak war ja auch mal bei den 49ers, der scheint oder wird dieses Scheme, denke ich, auch eigentlich ganz gut kennen dürfen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze ausspielt. Und wie gesagt, die Hoffnung von den 49ers muss sein, Laufspiel zu stoppen von den Seahawks und dann irgendwie Darnold in unangenehme Situationen bringen, weil wir kennen es ja auch von ihm, dass er dann auch mal, wenn nicht mal irgendwie Druck da ist oder so, dass er dann auch vielleicht mal dumme Entscheidungen trifft. Das ist ein bisschen traurig, weil man darauf eben hoffen muss aus 49ers Sicht, weil wie gesagt, die anderen Matchups, die D-Line, ja, Bryce Huff am ehesten noch, aber ich finde auch ihn nach seiner Verletzung relativ schwach, muss ich sagen. Also diese Speed hat er noch, aber diese Speed-to-Power-Conversion irgendwie, die funktioniert gefühlt gar nicht mehr. Also wir haben da kaum Druck von der Edge. Wir haben, glaube ich, die mit Abstand wenigsten Sacks in der gesamten Liga mit 17 oder 18, fast weniger als Spiele dann sogar. Das ist schon wirklich eklatant schwach. Und dahinter wird es halt nicht besser, ne? Wenn du sagst, okay, wenn der Pass-Rush vielleicht ist, die Coverage wenigstens. Aber auch das hatte Lukas ja letzte Folge gesagt und auch in seinem Tweet hervorragend herausgestellt. Diese ganzen Kommunikationsfehler, dass da die Abstimmung überhaupt nicht passt, dass dann zwei Spieler einen covern, vor allem bei den Safeties. Und das könnte eben auch dann auch ein Problem werden, ne? Gegen JSN, diese Deep Shots, die Seahawks dann auch häufiger nehmen pro Spiel, dass die dann auch wirklich funktionieren, weil da in der 49ers Defense wieder ein bisschen Chaos herrscht. Da mache ich mir auch am meisten Sorgen mit, glaube ich, dass wenn diese Plays funktionieren, weil dann, glaube ich, sind die Seahawks auch gut genug, um das dann auch in der Red Zone ja umzusetzen. Da wird dann entscheidend sein, wie die 49ers da verteidigen. Ich glaube, 24. nach EPA die Defense. Aber wenn man dann in die Red Zone guckt oder bei Third Down, dann sind wir, glaube ich, zumindest 15. oder so. Also kriegen es zumindest noch ganz gut hin, da den größten Schaden irgendwie abzuwehren, sage ich mal. Aber ja, das wird auch für die 49ers Defense auf jeden Fall kein schönes Matchup werden. Vor allem, wie gesagt, die Coaching-Perspektive. Sam Darnold kennt auch noch einige der Spieler, weil die meisten gegen die oder mit denen er gespielt hat, auch damals Backups waren wahrscheinlich, als er mit dem zweiten Team gespielt hat. Also er wird da sicherlich auch einige Tendenzen kennen. Und ja, ich bin da wirklich gespannt, inwiefern die Seahawks Offense da den 49ers Probleme bereiten wird. Ich gehe davon aus, dass es nicht so kommen wird, dass die Seahawks Offense da jetzt irgendwie komplett brach liegt oder so.
Na, ich meine, normalerweise versuchen die Niners das ja immer mit einem Four-Man-Rush-Druck zu erzeugen. Hat ja in den vergangenen Spielen jetzt nicht ganz so gut geklappt.
Two-Man-Rush hat letztes Play ganz gut funktioniert.
wird da vermehrt auch ein bisschen geblitzt, auch wenn es eigentlich nicht so der Stil ist? Oder sagt ihr, oder sagt Salah, wenn es nicht klappt, dann mache ich es trotzdem? Also trotzdem
eigentlich gar nicht. Also wir haben, glaube ich, mit die niedrigste Pressure Rate und gleichzeitig auch die niedrigste Blitz Rate. Also der findet sich, glaube ich, einfach so ein bisschen damit ab und sagt, okay, entweder das funktioniert halt so, bisschen Bend but don't break und hoffen, dass der gegnerische Quarterback halt irgendwie Fehler macht. Wie gesagt, gegen die Bears hat es so gut wie gar nicht geklappt. Zwei, drei Stops waren halt dabei, ne, und das muss dann halt reichen. Und das ist halt wirklich was, wo ich sage, das ist halt eigentlich nicht so nachhaltig, ne. Und deswegen, ja, ist das halt so ein Matchup, Seahawks, Rams, meinetwegen auch, gut, Lions sind jetzt raus, aber halt potente Offenses, die einen guten Playcaller haben, weil dann hast du es eigentlich nicht so schwer, du hast es jetzt bei Ben Johnson gesehen, diese Defense macht halt wirklich nichts Wildes. Also das ist wirklich eine Standard, Basic Defense, das ist sehr vorhersehbar, welche Personal Packages wann kommen, es ist eigentlich auch sehr vorhersehbar, was wann gespielt wird. Wenn sie da mal was versuchen zu blitzen oder halt Man-Coverage zu spielen, dann werden sie entweder geschlagen oder hinterm Blitz ist direkt, sage ich mal, der Receiver frei. Deswegen, also es hört sich jetzt sehr, sehr negativ an, aber wie gesagt, die Statistiken sprechen ja auch, also die zeigen ja, das ist halt so. Und wenn man sich halt die Spieler anguckt, die da spielen, ich meine, das ist wirklich überhaupt nicht abwertend oder böse, aber das waren halt Spieler in den letzten zwei, drei Jahren, die haben halt kaum bis gar nicht gespielt oder waren irgendwo Backups. Ich glaube, da laufen Spieler rum, die würden bei anderen Teams wahrscheinlich nicht mal auf dem Roster sein. Das ist vom Personal her einfach schwierig und ich glaube, da holt man aktuell noch mit das Beste raus. Wobei man auch hinterfragen darf, ich will jetzt hier kein zu großes Fass aufmachen, aber dass wenn du halt in Woche 17 immer noch solche Probleme hast und vor allem im Defensive Backfield ist es jetzt auch so, gut, Green war verletzt, aber ansonsten haben die jetzt die letzten 10 Spiele so in der gleichen Konstellation zusammengespielt. Dass es da immer noch diese Kommunikationsfehler gibt und diese Abstimmungsfehler, vor allem nach der Bye-Week, die ja auch relativ spät war bei den Niners in Woche 14,
Das ist für mich auch eigentlich dann eine Coaching-Sache, ziemlich eindeutig. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Robert Zahler irgendwie schlecht reden oder so, um Gottes Willen. Aber sowas, in meinen Augen fällt sowas halt aufs Coaching zurück und muss man gucken, dass das vielleicht einfach ein bisschen disziplinierter wird. Das würde schon helfen.
So, und ich habe vielleicht auch für alle 49ers-Fans da draußen noch drei Aspekte, die einen vielleicht doch positiv stimmen lassen bei dem Matchup, weil Max, du hast es vorhin angesprochen, Sam Darnold ist auch immer mal wieder für eine Interception gut oder für einen Turnover oder das gefumbled wird auch in eurer Offense. Das sind ja doch durchaus Dinge, die bei den 49ers in den letzten Wochen zumindest ab und zu auch ganz gut funktioniert haben. Und ich glaube, wenn wir die Turnover-Ratio am Ende für uns gewinnen, wenn wir uns das Spiel in Woche 1 nochmal angucken, da hatte Brock Purdy, glaube ich, auch 2 Interceptions, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und am Ende haben wir trotzdem gewonnen. Das wird ein Punkt sein, wenn wir es schaffen, als Defense da wieder für eine gute Field-Position auch dann einfach zu sorgen oder wie auch im Spiel gegen die Colts einen Pick-6 oder so mal zu fangen, dann sind wir in dem Game absolut drin. Und die zweite Sache ist, und auch für alle Seahawks-Fans da draußen, wahrscheinlich wird euer Team da eine Menge Yards produzieren gegen diese Defense und über das Feld marschieren. Aber, und da möchte ich auch nochmal deine Worte aufgreifen, Lars, du hast jetzt gerade so die Rams-Offense oder die Bears-Offense hervorgehoben mit den offensiven Koordinatoren oder mit den Headcoaches an der Stelle, die dann gegen unsere Defense natürlich alles rausholen. Aber gerade die haben wir in Red Zone Appearances und gerade in den Two-Minute-Drills absolut gestoppt. Und das hat oft funktioniert in dieser Saison, dass in den wichtigen Momenten, und da ist das Play, das allerletzte Play im Game jetzt gegen die Bears ja der beste Beweis, dass sie dann auf einmal funktioniert und da ist und das richtige Play-Calling und das richtige Coaching an der Stelle auch funktioniert. Und das ist ja so ein bisschen auch die Story der Defense, der 49ers in dieser Saison. Ja, wir haben da viele Spieler, die viele vor der NFL-Saison gar nicht kannten, die wir teilweise nicht auf dem Schirm hatten, dass die überhaupt einen Starting-Job in der NFL übernehmen können oder sollen. Und das ist natürlich ein Aderlass auf sehr vielen Ebenen gewesen. Aber wir schaffen es trotzdem, in den richtig wichtigen Situationen, in den Money-Downs, die Offenses zu stoppen. Und das finde ich schon, ist eine Qualität. Ob das jetzt jedes Spiel so funktioniert und gegen die Seahawks, das werden wir sehen. Aber das ist zumindest nochmal ein Aspekt, den ich hier gerne hervorheben wollen würde. Und der jetzt nicht ganz unrealistisch gegen diese Seattle Seahawks Offense ist.
Beide Teams auch, glaube ich, ein negatives Turnover-Ratio. Ne? Ich glaube, -4, -5 oder so. Auch ungewöhnlich, dass zwei Teams so erfolgreich sind, wenn sie mehr Turnover produzieren als und also vor allem in den Seahawks finde ich es überraschend. Die Defense
es ist wirklich krass. Also gerade Darnold schenkt den Ball halt wirklich extrem häufig her. Ich glaube, es gab sogar eine Statistik irgendwie, dass die Seahawks vor dem Rams-Spiel bei 0-270 waren, wenn man, ich glaube, 4 Turnover im Spiel hat oder so. Und das war dann das erste Spiel, das man gewonnen hat, trotz dieser 4 Turnover. Also ja, das ist schon echt extrem. Und du sagst es, obwohl die Defense ja trotzdem auch durchaus Turnover produziert, auch wenn es jetzt nicht so das primäre Ding ist, wie jetzt bei den Bears zum Beispiel, die ja auch jetzt keine unglaublich starke Defense haben, aber das sind ja irgendwie totale Ballhawks. Also die fangen ja irgendwie die ganzen Interceptions weg. Das ist bei den Seahawks eher weniger, dafür ist die Defense halt insgesamt stabiler.
So, deswegen wäre meine Frage in Anbetracht der Zeit auch so ein bisschen, habt ihr noch was zu diesem Matchup oder wollen wir jetzt rüber wechseln?
Ich hätte höchstens noch auf offensiver Seite für die Seahawks hat der Tight End AJ Barner, der jetzt im zweiten Jahr ist, in den letzten Wochen noch mal ein bisschen mehr für Furore gesorgt, durchaus auch als Receiver, als Blocker war er eh schon gut und war dafür eigentlich auch so bekannt, als er aus dem College kam, aus Michigan. Hat aber jetzt in einigen Spielen natürlich hauptsächlich über Play-Action extrem gute Aktion gehabt. Und ich glaube, gegen die Rams auch eine sehr schöne Route, sehr schönes Play-Design dann von Kubiak designed in die Endzone, wo er dann völlig frei den Ball auch doch ganz sehenswert gefangen hat. Also das ist, glaube ich, jemand, den sich die Niners-Fans, den Namen, den sie sich merken können, der wird sicherlich hier und da mal eine Anspielstation sein, gerade wenn die Niners es schaffen, JSN so ein bisschen ruhig zu stellen.
Okay, Lars, hast du noch was? Wollen wir rüber wechseln?
Nee, können gerne.
die andere Seite
dann
springen.
Dann freue ich mich sehr, dass wir jetzt über Kai Shanahan gegen Mike McDonald an der Stelle sprechen können. Die jeweils besten Units beider Teams stehen sich also jetzt direkt gegenüber. Und eure Defense gehört ja, wie wir jetzt gerade herausgehört haben, im Gegensatz zu unserer Defense, zu den absoluten Top-Units, wenn nicht sogar eine Elite-Unit in der NFL. Ihr seid wirklich überall richtig gut aufgestellt, sowohl was die Front betrifft, als auch die Linebacker, aber auch das Backfield. Und es gibt da, glaube ich, wenig, was man da überhaupt irgendwie kritisieren kann oder was jetzt auch mit der Brille mal von außen, nicht als Seattle Seahawks-Fan oder jemand, der sich viel mit den Seahawks beschäftigt. Mike McDonald kennen wir ja auch noch aus anderen Zeiten von seinem vorherigen Team. Er hat uns immer wieder vor Probleme gestellt. Es gab nur eine Kategorie, die ich mir mal rausgeguckt hatte und was ich mir dann in den letzten Spielen noch mal ein bisschen genauer angeguckt habe. Wenn es sowas wie einen Weak Spot bei euch in der Defense gibt, dann ist es das Game gegen die Tight Ends. Das ist Platz 18 in DVOA. Sind die 5 meisten Punkte gegen Tight Ends zugelassen. Ein Touchdown davon übrigens auch unser Game-Winning-Drive im Hinspiel mit dem Contested Catch von Jake Tonges, den auch keiner im Vorfeld der Saison kannte, der den Ball da gefangen hat. Und jetzt gehen wir mal stark davon aus, dass George Kittle natürlich in der Samstagnacht hier zu deutscher Zeit spielen wird. Spiegeln diese Zahlen denn, Max, so ein bisschen auch das Empfinden von euch wieder? Und was kann Mike McDonald jetzt gegen George Kittle und unser Game machen?
Ja, schon. Also ist es, also jetzt auch ohne die Statistiken, aber so, wenn man rein auf den Eye-Test guckt, ist es mir schon auch aufgefallen, dass die Seahawks da häufiger mal Probleme haben. Sieht man auch, wenn man im Fantasy irgendwie einen Titan hat, der gegen die Seahawks spielt, dann ist das Matchup meist so ein bisschen grün, weil die Seahawks da auch immer viele, viele Fantasy-Punkte zulassen und das überträgt sich dann ja direkt auch auf gescorte Punkte in der Real NFL. Woran genau das liegt, ist schwierig zu sagen. Also klar, bei den Niners ist es natürlich auch immer geschemt, dass die viel in Heavy Personal spielen, natürlich auch über den Fullback, aber ja auch über die Titans. Auch wenn Kittle mal nicht dabei ist, wie in Woche 1, ist das ja trotzdem was, womit die Niners dann attackieren wollen. Auch wenn dieser Contested Catch dann eher, ich glaube, ein personelles Problem war, dass Woolen dann nicht vernünftig zum Ball geht. Das muss man ihm dann auch zutrauen in so einer 1-gegen-1-Situation. Das würde ich jetzt nicht aufs Scheme irgendwie schieben, dass da defensiv was schiefgelaufen ist. Das muss man schon Woolen dann ankreiden, der auch so über den Rest der Saison dann oftmals ein bisschen als das schwarze Schaf ausgemacht wurde, lange jetzt auch fast schon gebencht wurde, also nicht mehr Starter war, jetzt in den letzten 1-2 Spielen aber wieder mehr gespielt hat. Also das wurde schon recht negativ ihm dann angelastet und auf die Saison gesehen, ist es schon definitiv so, dass die Seahawks mit Titans höhere Probleme haben als jetzt mit anderen Units. Wie genau man das abstellen kann, da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Da bin ich taktisch nicht genug drin. Du hast natürlich in der Theorie das Personal, um gegen Titans auch zu bestehen, insbesondere mit einem Emmon Worry, der so diese Schnelligkeit mit der Physis eigentlich gut vereint, der gut geeignet wäre, dann auch Titans zu covern. Du hast einen Witherspoon, der zwar nicht so kräftig ist, aber trotzdem extrem harter Hitter. Das heißt, eigentlich hast du die Spieler da. Warum dann ausgerechnet Titans immer so ein bisschen problematisch sind, da kann ich jetzt, glaube ich, keine zufriedenstellende Antwort geben. Aber ja, ich glaube schon, dass man da bei den Seahawks das durchaus auf dem Schirm hat und versucht, da irgendwas zu finden, gerade jetzt gegen die Niners. Von daher bin ich gespannt, wie es insbesondere dann gegen Kittle wird, der auch einer der besten 3 Titans, würde ich sagen, in der NFL ist. Das ist definitiv ein wichtiger Punkt, auf den man sich da konzentrieren wird.
Ja, ihr hattet es ja gesagt, also in Week 1 war das ja auch schon on display, sag ich mal. Ich glaube, Kittle hat da den ersten Drive mitgespielt, war ein enorm wichtiger Faktor, hat da auch direkt den Touchdown gefangen. Im letzten Drive dann auch Jake Tonges diesen Touchdown gefangen halt. Gut, da, ob das jetzt an der Coverage lag von der Defense oder, also es war ja schon eher ein glückliches Play, das hat jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun, dass es ein Titan an sich war oder irgendwie Probleme hatten, Titans zu covern. Insgesamt aber, wie gesagt, auch schön zu sehen, dass die Niners insgesamt als Offense halt so rund laufen, dass Kyle Shanahan gefühlt jetzt auch mit auch defensive-minded Coaches, gegen die er in den letzten Jahren Probleme hatte, dass er da jetzt vermehrt Lösungen findet, steht sinnbildlich auch dafür jetzt der Einsatz von Kyle Juszczyk, der ja vor der Saison eigentlich schon weg war, wo es dann auch einen kleinen mittelschweren Aufschrei gab in der Fanbase, dass er jetzt auch noch weg ist und so, und dann hat man ja den Vertrag restructured. Für ihn hat er jetzt auch schon immer eine Rolle gehabt natürlich,
aber setzt ihn dieses Jahr, finde ich, nochmal deutlich besser ein. Er hat jetzt auch, glaube ich, diese Saison eine ziemlich gute Pass-Blocking-Rate, also ist auch als Blocker weiterhin sehr, sehr hilfreich. Als Receiver jetzt gar nicht mehr so viel, aber hat jetzt auch in den letzten Spielen, glaube ich, jedes Mal über 35 Snaps gespielt. Das ist auch immer so ein bisschen situativ abhängig. Natürlich, wie viel können die Niners laufen, wie viel wird er eingesetzt. Aber das korreliert schon so ein bisschen in meinen Augen, der Erfolg der Offense, wie gut dann auch ein Kyle Juszczyk funktioniert. So ein bisschen Hidden Hero, hatten wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Und ja, dieses Matchup gegen Mike McDonald und Kyle, oder zwischen Kyle Shanahan und Mike McDonald, das hat auf jeden Fall Potenzial, ja, so ein Klassiker zu werden. Vielleicht nicht so heated damals, wie als noch Harbaugh gegen Carroll gecoacht hat. Aber es sind halt einfach wirklich zwei brillante Minds. Und dieses erste Spiel damals zwischen den beiden, wo Purdy, glaube ich, dann auch vier Interceptions geworfen hat. Ich glaube, Darnold dann auch noch eine hinterher. Also insgesamt waren es fünf. Das, glaube ich, hängt Kyle Shanahan immer noch so ein bisschen im Kopf, dieses Spiel. Und danach sah es ja zumindest ein bisschen besser aus. Jetzt in Woche 1 haben sich beide Offenses, fand ich, relativ schwer getan. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze dann auch ausgeht. Dieses Two-Shell-Coverage von den Seahawks einfach wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level executed. Extrem schwer, da Yards gegen zu machen. Meine Befürchtung ist auch, dass wenn dann Purdy, der aktuell wirklich sehr, sehr gut drauf ist und auch gutes Decision-Making an den Tag legt, aber immer noch auch ja viele Risikowürfe nimmt, die dann aktuell wirklich gut funktionieren. Aber dass das gegen so eine Defense, die dann auch wirklich sehr hart spielt, sehr eng covert, dass es dann auch mal sein kann, dass irgendwie so ein Ball durch die Luft fliegt, der dann abgefangen wird oder so, wie wir es jetzt auch gegen die Bears gesehen haben. Und da habe ich halt ein bisschen die Angst, dass diese Physis der Defense, auch wenn die 49ers ja eine sehr physische Offense haben immer, dass das eben eine Sache ist, ja, mit der die 49ers dann Probleme haben könnten.
So, und ich bin da völlig bei dir. Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, oder generell, als die Meldung rauskam, Mike McDonald wechselt in die NFC West zu den Seattle Seahawks, da haben wir, glaube ich, alle gesagt, scheiße, ne, dass wir den jetzt zweimal im Jahr vor uns haben, dass wir in den kommenden Jahren einfach oft gegen ihn spielen werden, aufgrund der Erfahrung, die wir gegen die Ravens gemacht haben und vielleicht aber auch ein bisschen aufgrund der Erfahrung der letzten beiden Jahre, dass ja auch Kyle Shanahan da nicht eine Schwächephase hatte, aber gegenüber so neueren Coaches, die einfach innovativer agiert haben, anders agiert haben, noch nicht die klaren Antworten gefunden hatte und vor allen Dingen auch so ein bisschen decoded wurde. Und das hat er ja jetzt, wie ich finde, sehr gut in der Saison sich neu erfunden, wieder mehr mit eingebaut, wieder mehr auch in solchen Matchups gegen wirklich starke Defensive Coordinators oder Defensive-Minded Head Coaches einfach immer diesen Schritt voraus zu sein und nicht gegen sich vordiktieren zum Beispiel, ne? Gutes genau. Beispiel. Nicht vordiktieren zu lassen, der Defense halber, wie organisiere ich meine Offense und wie richte ich sie schematisch aus, sondern ich bin einen Schritt voraus. Und ich finde, da ist so ein bisschen dieser Game-Winning-Drive jetzt gegen die Bears ein Sinnbild gewesen, weil er den auch so ein bisschen geforstet. Also ich rede über den Touchdown auf Juwan Jennings, weil er hat im ersten Viertel gesehen, dass der Mike Linebacker der Bears einfach bei Cover 2 nicht konsequent genug so sich zwischen die beiden Safeties dann nach hinten fallen lässt, sondern lieber den Tackle irgendwie gegen den Tight End setzen will oder ihn an seiner Route stören möchte. Und das hat er sich im gleichen Defensive Scheme dann gemerkt und hat er gesehen, dass in dem Play sich die Defense wieder an Cover 2 formiert hat. Und er hat dann zusammen mit Purdy, den Linebacker mit den Augen von Purdy, genau wieder auf den Linebacker geführt. Das Gap war frei. Er konnte über den Linebacker direkt in Stride auf Juwan Jennings werfen. Natürlich auch perfekte Execution an der Stelle. Juwan Jennings kriegt ihn in Stride und kann dann quasi für einen Walk-in-Touchdown dann die Führung für die 49ers erzielen. Und das ist so ein bisschen, was mich super optimistisch macht. Nicht nur für das Spiel jetzt gegen die Seahawks, sondern auch in der Postseason dann, dass das richtig gut funktionieren wird. Und da bin ich einfach nur unfassbar stolz auch ein Stück und froh, dass wir diesen Coach haben und dass der diesen Turnaround geschafft hat von ich wurde irgendwie halb decoded von der halben Liga zu ich habe jetzt wieder was Neues entwickelt und bin wieder ein Playcaller geworden, der unberechenbar ist durch die Sachen, die du gerade angesprochen hast, Lars, aber auch durch ganz viele andere Dinge, natürlich jetzt auch mit dem Quarterback, mit dem er ausgestattet ist. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf, wie das jetzt auch gegen Mike McDonald aussieht. Und ich habe nicht mehr so viel Angst vor Mike McDonald gegen Kyle Shanahan wie vor der Saison, jetzt nach diesem Saisonverlauf.
Ja, da wird es Zeit, die Angst wieder ein bisschen zu erhöhen, würde ich sagen.
Das kann ich aus eurer Perspektive absolut verstehen, ja.
Ja, also ich meine, Shannon ist schon immer jemand, bei dem man als Seahawks-Fan immer einen gewissen Respekt hatte. Ich meine, als die dunklen 49ers-Jahre vor ein paar Jahren mit, jetzt habe ich die Namen schon mal gar nicht mehr drauf, aber als ihr da auch irgendwie so 2, 3 Quarterbacks hattet, die zu Recht danach auch nie wieder irgendwo was geworden sind, da war Shanahan ja auch schon Coach und hat mit dem Quarterback dann eben nichts zustande bekommen oder wenig. Aber sobald der irgendwie einigermaßen in Ordnung Quarterback hat, dann kann der halt mit jedem was anfangen. Ich meine, die Mac Jones-Spiele haben es, glaube ich, gezeigt. Und Purdy hat dann euch nochmal ein gutes Stück mehr Upside. Von daher, ja, ist es aus Seahawks Sicht auch immer was Besonderes, gegen die Niners zu spielen, immer eine Herausforderung. Und aber jetzt eben auch mega schön, jemanden zu haben, der da auf defensiver Seite auch richtig was entgegenzusetzen hat. Darum, ja, bevor wir jetzt in die einzelnen Matchups gehen, einfach nur so mal ganz allgemein gesagt, einfach mega Bock auf dieses Duell.
Ja, also 0,0 Disrespect gegenüber Mike McDonald, das will ich jetzt ja nochmal zu 100% sagen, sondern einfach nur, dass das auf einem absolut hohen Niveau, was jetzt das Coaching betrifft, in diesem Spiel auch Samstagnacht einfach sein wird. Und ich bin einfach nur froh, dass Kyle Shanahan sich selbst dahin erhoben hat, da wieder mindestens gleichwertig zu sein oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Nuance vielleicht auch vor ihm zu sein. Aber das wird das Spiel am Samstagnacht zeigen, das ist ja das Schöne. Am Sonntag können diese Aussagen weniger wert sein oder mehr wert sein. So. Aber deswegen haben wir ja auch dieses geile Matchup da am Samstag.
Ja.
Ich habe es, glaube ich, gestern getweetet noch, dass diese Entwicklung der 49ers Offense halt auch damit zusammenhängt, wie sich jetzt das Personal entwickelt hat. Ne? Also der Abgang von Debo vor allem. Die Offense war ja schon viel um ihn herum designt und auch schon sehr davon abhängig, wie er gespielt hat, weil er auch viel Decoy gespielt hat, einfach aufgrund seiner Präsenz, dass Defenses ihn, sage ich mal, respektiert haben. Aber so hat es den positiven Effekt gehabt, dass die Offense der Niners jetzt ein bisschen unausrechenbarer geworden ist. Ich glaube, die Niners haben keinen Receiver, also ich glaube, McCaffrey hat irgendwie 890 Yards oder so, aber keinen Receiver, der, glaube ich, über 600, 700 Yards hat. Das ist da wirklich sehr gut ausgeglichen. Auch bei den Titans, Jake Tong ist jetzt letzte Woche ein gutes Beispiel, wird dann auch super eingesetzt. Also das ist eben schön zu sehen, dass diese Offense jetzt weniger abhängig von einzelnen Spielern ist und dementsprechend auch dann der Ball verteilt wird und auch überhaupt diese gesamte Offense halt mehr jetzt aufs Dropback-Passing, aufs reine Dropback-Passing setzt und auch gar nicht mehr so viel diese Trick-Plays dabei sind, die man von früher kannte, diese End-Arounds, die dann auch meistens in Debo Samuel gelaufen ist oder dass dann plötzlich Debo als Running-Back aufgelaufen ist oder so, einfach um seine Stärken dann auch auszuspielen.
Uns fehlt ja auch der Speed dafür, ne?
Absolut, ja, da, also das ist auch eine Sache, die eigentlich noch zu kurz kommt, finde ich, wenn man mal schaut. Ich glaube, unser schnellster Ballcarrier ist jetzt Dee Winters, der Linebacker beim Pick 6. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Offensive-Spieler, der, glaube ich, bei Next-Gen-Stats über 20 Meilen per Hour gelaufen ist. Und das, obwohl Sky Moore, glaube ich, auch einen Return hatte, über 99 Yards oder was das waren. Auch da nur 19,9 oder so. Also da fehlt den Niners halt auch, ne, wir hatten es eben angesprochen, Brandon Ayuk beispielsweise, als Deep Threat oder so, was die Seahawks halt haben mit JSN.
Ayuk ja auch extrem schnell, nur halt leider um das Stadion rumgefahren, ne?
Ja, genau.
Im Stadion selbst dann eine Rolle zu spielen.
Der Diss darf völlig zurecht hier gebracht werden.
Ja, das ist, also ich, das sowieso, das war mir eh gar nicht klar, dass das so wirklich so große Wellen, ich glaube, die haben das ja sogar im Broadcast jetzt angesprochen gegen die Bears, also das hat schon Wellen geschlagen, aber gut, auch zu Recht. Aber gut, wer keine Lust hat, mit dieser Offense zu dieser Zeit zu spielen, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich zu helfen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nein, insgesamt, wie gesagt, also dieses Matchup, besser wird's nicht in der NFL. Ich bin sehr gespannt, Max, da kannst du vielleicht gleich auch noch was zu sagen, inwiefern die Seahawks auch vielleicht vorhaben oder wie sie es vorhaben, vielmehr Christian McCaffrey in Schach zu halten, nicht nur jetzt im Laufspiel natürlich, sondern auch im Passing Game. Und ich glaube auch, dass er wieder, ne, weil wir sprechen, glaube ich, fast schon zu selten über McCaffrey und über seine Rolle in der Offense, weil es halt schon fast so selbstverständlich ist, dass er einfach so produziert, wie er produziert. Aber das wird, denke ich, ein ganz, ganz entscheidendes Matchup sein oder eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wie können die Seahawks Christian McCaffrey vor allem dann auch im Passspiel bei Dritter und Short oder so stoppen? Wie kann man da versuchen, dass die Niners dann auch vom Feld kommen und eben nicht ein First Down nach dem anderen machen?
Ja, total. Also ich meine, die Rushing-Komponente macht mir relativ wenig Angst, weil die Seahawks wirklich diese Saison gegen den Lauf, egal wer da auf Running Back gegen sie gestartet ist und egal wie stark die Line war, wirklich unglaublich wenig zugelassen haben. Also auch in EPA per Play gegen den Rush, auch mit Abstand auf Platz 1, die Seahawks Defense. Und ja, egal, Jonathan Taylor, der hat, glaube ich, etwas über 3 Yards im Schnitt gehabt gegen die Seahawks, obwohl sie es immer wieder versucht haben. Und klar hatte er dann mal 1, 2 gute Läufe, aber so down for down kriegst du da einfach nicht eine vernünftige Production hin. Also das ist wirklich das, was auch im Vergleich zu den letzten Saisons echt ein Riesenunterschied ist, in der die Seahawks immer wieder Probleme hatten gegen den Lauf, aber dieses Jahr kannst du gegen Seattle einfach kaum laufen. Also das ist wirklich extrem stark. Auch die Rams, die ja ein ähnliches Scheme spielen wie die Seahawks und auch die 49ers, die haben sich da echt die Zähne ausgebissen. Was allerdings gut funktioniert hat, waren dann eben Crosser, also insbesondere eher tiefe Crosser. Das ist dann jetzt nicht unbedingt McCaffreys Metier, aber weiß ich nicht, wenn du da als Running Back vielleicht auch mal im Slot aufgestellt wirst und da irgendwie mal eine Slant läufst oder aus dem Backfield die Routen, das kann definitiv ein Rezept sein, da auch mal ein bisschen unkonventioneller gegen die Seahawks Defense anzugehen. Und auch da habe ich habe jetzt leider keine Stats parat, wie stark Seattle da explizit gegen Running Backs im Receiving Game sich aufstellt. Aber das ist schon was einem oder was den Seahawks da auch definitiv Kopfzerbrechen bereiten wird. Und da kann ich eigentlich nur ähnlich antworten wie bei den expliziten Matchups gegen die Titans. Du hast das Personal da mit einem Emmanuel, mit einem Witherspoon. Gerade Emmanuel auch viel jetzt als Nickelback eingesetzt, viel in der Box unterwegs. Der wird sicherlich hier und da mit McCaffrey zu tun haben und wird hoffentlich immer eng an ihm dran kleben. Aber bei so einem Spieler wie CMC kannst du halt nicht den ganzen Spiel lang ruhig stellen. Also der wird sicherlich hier und da seine Receiving Big Plays auch bekommen. Und da musst du halt irgendwie schauen, dass es nicht zu lang wird. Die Ebene dahinter haben die Seahawks mit Ernest Jones einen für mich, glaube ich, immer noch sehr unterschätzten Linebacker, der ich würde mal sagen, so ein, in Anführungszeichen, Standard-NFL-Fan eigentlich kaum wahrgenommen wird, den wir aber mittlerweile echt sehr, sehr zu schätzen wissen. Dafür ist da die andere Position mit Thomas Drake besetzt, der sicherlich den wenigsten was sagen wird, nachdem Terry Snyde, der jetzt in sein zweites Jahr gegangen ist, gebencht wurde. Drake hat auch bis jetzt echt eine gute Saison gemacht und ist auch ein stabiler Tackler, auch in Coverage gar nicht so schlecht. Aber das ist sicherlich eine Stelle, die man versuchen kann, aus Niners Sicht dann mit CMC auch explizit zu attackieren. Weil, wie gesagt, Ernest Jones spielt eine hervorragende Saison. Ich glaube, der wird auch ganz gut gegen McCaffrey mithalten können. Teilweise ja auch in der McDonald-Defense der Fall, dass da die Outside-Linebacker, die Pass-Rusher da auch nochmal in Coverage droppen. Also das wird sicherlich auch eine Option sein für die Seahawks, dann den Niners eben nicht direkt zu zeigen, was da gespielt wird. Und dass dann zum Beispiel so ein Uchenna Nwosu mal in Coverage überraschend droppt und vielleicht sogar mal einen Ball abfangen kann, der für McCaffrey gedacht war. Also ich glaube, da prallt auch eben ganz stark diese Stärken auf beiden Seiten aufeinander. Aber ja, also CMC neben den Titans sicherlich so die größte Gefahr im Passing Game, würde ich auch sagen.
Und noch ein großer Punkt, denke ich auch, sorry David, Pressure, ne? Also ich glaube, das Spiel gegen die Seahawks in Woche 1 war das Spiel, wo Brock Purdy prozentual gesehen am meisten unter Druck stand. Erster Reflex wäre jetzt natürlich zu sagen, gut, dann musst du es mehr übers Laufspiel probieren. Die Niners jetzt auch gegen eine gute Rush-Defense mit den Bears gespielt, da sah es überraschend gut aus tatsächlich, waren auch einige Big Plays dabei, die natürlich dann die Stats so ein bisschen hochgezogen haben. Da bin ich gespannt, wie Kyle Shanahan das angehen wird, ob er es versuchen wird, gegen die Seahawks-Front erstmal Run-Heavy-Gameplan zu installieren und auch Time of Possession dann natürlich versuchen zu dominieren. Gehe ich von aus, dass das nicht von so viel Erfolg gekrönt sein wird, und dann wird es eben entscheidend, ne? Kommst du in vernünftige Down-and-Distance-Situationen? Die O-Line, wir hatten ganz am Anfang drüber gesprochen, Trent Williams, ja, mit seinem Hamstring. Übrigens für ihn die erste Hamstring-Injury seines Lebens. Ne? Der Mann ist 38, hatte noch nie irgendwie eine Hamstring-Verletzung. Ist auch absurd, wenn man mal drüber nachdenkt.
Dafür ist sein Knöchel ja seit Jahren kaputt.
Ja. Aber der Grund, also auch der Grund, warum er jetzt so keine richtige Timeline hat, ne? Weil also er kennt es nicht und die Ärzte können es auch nicht so richtig bei ihm einschätzen, wie schlimm es jetzt wirklich ist, weil er halt auch nicht so gut beschreiben kann, okay, das fühlt sich jetzt an wie vor, keine Ahnung, 2 Jahren, da hat so lange gedauert, weil hat er einfach nicht. Aber das wird definitiv ein Matchup sein, dann mit Austin Pleasants auf der linken Seite gegen Lawrence bei den Seahawks. und überhaupt der Pass Rush der Seahawks, der ja wirklich nicht nur individuell, sondern auch durch Scheme, sage ich mal, wie der Druck dann auch kreiert wird, sage ich mal. Du hast es ja gerade gesagt, ne? Dann wird Bosa mal irgendwie in Coverage gedroppt und dann blitzt irgendwer anders oder kommt von der anderen Seite rüber oder so, Cornerblitz, was auch immer. Das wird definitiv interessant zu sehen, wie die Seahawks dann, ja, vor allem dann bei Third Down auch die 49ers unter Druck setzen. Dass sie es tun werden, davon gehe ich stark aus. Und dann wird halt auch die Frage sein, wie gut geht ein Brock Purdy damit um? Was hast du für Antworten mit deinen Receivern? Ricky Pearsall hat in Woche 1 ein gutes Spiel, ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Gegen wen steht er gegenüber? Wird Witherspoon da mitgehen? Oder wird es ähnlich wie bei den Niners sein, dass es dann auch Matchup-abhängig ist oder Scheme-abhängig ist? Also da gibt es einzeln auch so viele tolle Matchups einfach in diesem gesamten Spiel und auch schematisch. Wenn wir das jetzt alles einzeln sezieren würden, glaube ich, würden wir noch bis zum Spiel hier sitzen. Ja. Aber ich will, wie gesagt, ich will nur darauf aufmerksam machen, das sind so viele Nuancen, die in diesem Spiel entscheidend sind, auch in diesem Matchup. Und was, glaube ich, wie gesagt, da hat, das ist auch schon durch den Zeilen durchgeklungen, dass auch so Special Teams, ne? Seahawks und Niners, beide wirklich sehr, sehr gute Special Teams Units diese Saison, glaube ich, gefühlt auch kaum Kicks verfehlt, beide Teams. Also da auch sehr, sehr zuverlässig, auch gute Returns immer dabei gehabt. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die, glaube ich, in diesem Spiel extrem wichtig sein werden. Ne? Ob du dann mal einen Return an die 45 dabei hast oder ob du dann vielleicht mal an der 15 startest oder so oder mal einen guten Punt hast oder einen guten Punt-Return. Das sind so Sachen, die dann unterschwellig, glaube ich, in so einem Spiel, wo sich so geniale Coaches gegenüberstehen, dass dann solche Sachen, die so ein bisschen vom Zufall abhängen, sage ich mal, dass die dann auch ja eine übergeordnete Rolle spielen könnten.
Ja, also den Pressure-Punkt würde ich nochmal aufgreifen wollen, weil also DeMarcus Lawrence auch wirklich eine der positiven Überraschungen dieser Saison, der ja echt schon auch ein gewisses Alter erreicht hat, ich glaube 36 ist er mittlerweile, und bei den Cowboys ja dann auch nach und nach immer so ein bisschen nicht mehr ganz so der Riesenfaktor war, aber diese Saison wieder wirklich mehrere Forced Fumbles, mehrere Fumble-Return-Touchdowns, also das ist wirklich ein absoluter Disruptor da in der Defensive Line. Und du weißt bei den Seahawks halt auch überhaupt nicht, von woher der Druck kommt. Also die haben, habe ich heute bei Downside Talk zufällig gehört, 6 Spieler mit mindestens 37 Quarterback-Pressures. Und das ist wirklich eine absurde Zahl. Zum Vergleich, die 49ers haben einen. Ne, klar, eure D-Line ist ja auch, ne, verletzungsgeplagt. Aber einfach so diese, eben so variabel zu sein. Und dann kommen ja eben auch noch Blitzer dazu, die gerade, ne, so ein Emin Rory oder ein Witherspoon auch häufiger mal irgendwie Nickel-Blitz, der da eingebaut wird und dann, ne, dafür droppt dann jemand in Coverage. Also da wird sich McDonald einiges einfallen lassen. Auf der anderen Seite Purdy, aber auch einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste in Pressure-to-Sack-Rate. Also wenn es einer dann irgendwie nochmal so ein bisschen aus dem dann ausweichen kann, dann ist es wahrscheinlich Purdy. Also ja, das wird sicherlich ein sehr, sehr geiles Duell an der Line of Scrimmage. Aber da sehe ich den Vorteil eher bei den Seahawks, auch wenn ich Purdy zutraue, da dem einen oder anderen nochmal auszuweichen. Aber kann mir gut vorstellen, dass das echt nochmal ein anderes Level wird, als jetzt in den letzten Spielen, die er da meistern musste.
Zu 100%, ne? Also wir haben ja jetzt Colts, Bears und euch, also einen harten Stretch auf die letzten 3 Spiele. Und das ist zu 100% die stärkste Defense, auf die wir da treffen und auch was das ganze Thema Pressure da betrifft. Ich glaube, das ist völlig unstrittig und hoffentlich auch jedem 49ers-Fan da draußen bewusst, dass das ein ganz anderes Spiel wird als jetzt auch als in den letzten Wochen. Und Lukas hat da halt auch nochmal hervorgehoben, Lars, was du gerade so ein bisschen angerissen hast. Also diese Personalie Trent Williams wird eine immens wichtige sein. Man Pleasance da alleine gegen Maeve spielt. Wird er so ausgesprochen eigentlich? Ich hab's gerade nicht. Oder Mayfie oder Maeve? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Euer Linebacker?
Poyemafe?
Ach, Mafe meinst du? Ja,
der wird sogar so. Manchmal frage ich mich bei den ganzen Pronunciations, warum die jetzt so ausgesprochen, auch
ja,
bei DK zum Beispiel hatte ich das jetzt neulich auch, warum der jetzt nicht Dykey oder Dyke ausgesprochen, sondern DK, das ist ja manchmal, steht auf einem anderen Blatt Papier, soll jetzt nicht darum gehen, aber da wird Pleasance ja auch ab und zu mal Hilfe gebrauchen und dann wird es oft zum One-on-One auch zwischen McKivitz und Lawrence kommen und so, und wenn Lawrence da ähnlich gut aufgelegt ist wie in den letzten Wochen, so wie du das gerade gesagt hast, Max, dann wird Purdy da ordentlich unter Druck kommen und dann wird es nicht so sein wie in den letzten Spielen, dass es da höchstens einen Sack gibt oder so oder dass es da andere Situationen gibt und dann kann auch Brock Purdy mal wieder einen Turnover fabrizieren. Das ist ja nicht ausgeschlossen so, auch wenn das in den letzten Wochen sehr gut aussah. Ne, Decision-Making hat Lars auch angesprochen, ist auch wieder viel, viel besser geworden. Und dem Punkt, der am meisten bei ihm zu kritisieren war, Anfang der Saison, aber auch Mitte der Saison, als er zurückgekommen ist, den hat er eigentlich gut umgangen. Aber das ist ja in so einem Matchup, Saturday Night Football, wo es um so viel geht, halt einfach nicht auszuschließen. Und ich glaube sowieso, wenn hier nicht ein Team einen kompletten Turnover-Meltdown hat, wird das ein super enges Spiel, was einfach am Ende wahrscheinlich durch ein Field Goal oder durch einen Game-Winning-Drive am Ende dann halt wieder entschieden wird, so wie das, wie wir das zumindest aus 49ers-Sicht aus den letzten Wochen auch schon kennen.
Und das Geile an den Seahawks ist ja, selbst wenn sie einen Turnover-Meltdown haben, können sie trotzdem noch irgendwie zum Ende des Spiels wieder reinkommen. Also ne, das erste Spiel gegen die Rams, klar, waren dann 61 Yard Field Goal, was Myers hätte machen müssen, aber wenn er den getroffen hätte, dann hätten die Seahawks das gewonnen, trotz eines völlig absurd schlechten Spiels von Darnold und auch im zweiten Spiel auch wieder mehrere Turnover und am Ende dann sogar gewonnen durch in der Overtime. Also das ist was ich aus den letzten Jahren nicht mehr kannte, dass die Seahawks wirklich bis zur letzten Sekunde auf dem Zettel haben musst. Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn du weißt, ja gut, wir liegen jetzt irgendwie mit zwei Touchdowns hinten, aber mein Gott, sind ja noch 10 Minuten. So, das reicht völlig aus. Das ist schon echt gefährlich für gegnerische Defense dieses Jahr.
Habt ihr noch was ihr hervorheben wollt? Sonst würde ich mal versuchen, das Ganze zumindest in absoluter Kurzform zusammenzufassen.
Ja, also ich habe nichts mehr.
Nee, ich glaube, wir haben alles angerissen. Wie gesagt, Special Teams hatte ich ja eben schon angesprochen. Beide Kicker sehr, sehr stabil, gute Returner auf beiden Seiten. Also das verspricht einfach in jeglicher Hinsicht sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool zu werden. Ich meine, je länger man sich natürlich damit auch mit so einem Spiel beschäftigt, desto mehr Sachen fallen einem dann auch natürlich auf oder ein. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich alles abgedeckt.
Dann versuche ich das mal ganz kurz zusammenzufassen und die Stories des Games so ein bisschen. Also, wir werden einen Brock Purdy haben, der entweder zeigen wird, dass er es allen zeigt oder er wird es nicht schaffen. Wir haben eine Seattle Defense, die entweder zeigen wird, dass sie auch gegen die 49ers Offense standhalten kann. Wir haben wiederum auf der anderen Seite die 49ers Defense, die zeigen kann, dass sie eine Playoff-Kaliber-Offense, da würde ich sie trotzdem jetzt gerne so nennen, stoppen kann oder nicht. Wir haben Mike McDonald, der hier zeigen kann, dass er sich weiter im Top-Tier der Headcoaches bewegt und aufhalten wird oder halt nicht. Kyle Shanahan auf der anderen Seite auch, der beweisen kann entweder, dass er jetzt zu den Coach of the Year Bets, die es so gibt, wo Mike McDonald ja auch mit drin ist, ein starkes Wort halt weiter mitzureden hat oder halt nicht. Das sind alle Stories irgendwie, die in einem einzigen Spiel jetzt entschieden werden können und wo sehr viel dranhängt, weil halt nun mal der NFC West-Title und der Number One-Seed der NFC dranhängt. Und ich glaube, bessere Voraussetzungen für ein richtig geiles Footballspiel, auch für uns Fans auf beiden Seiten und auf einem wirklich packenden Abend, kann es an der Stelle gar nicht geben.
Vielleicht noch ganz kurz, wir hatten es ja zwischendrin einmal nochmal die Implikationen, ne? Also wenn die Niners gewinnen, First Seed, klar, wenn die Seahawks gewinnen, First Seed, auch klar, wenn die Seahawks verlieren, auf jeden Fall 5. Seed, dann auswärts bei den Panthers oder bei den Buccaneers und bei den Niners hängt es dann davon ab, ob die Rams ihr Spiel gegen die Falcons gewinnen, wenn die Rams, also sollten die 49ers verlieren und die Rams gewinnen, sind die 49ers 6. und spielen wahrscheinlich dann, glaube ich, bei den Eagles und wenn die Rams verlieren sollten gegen die Falcons, dann sind sie 5.
Gegen die Falcons haben sie schon verloren, ne?
Also stimmt, du hast recht. Nee, ich spiele gegen Arizona, sorry.
Ja, genau, ist ja immer Division-Duell, ja.
Ja, sorry, war ich gerade.
Das sollten sie wohl hinbekommen gegen Arizona.
Ja. Vielleicht noch kleiner Vorteil in dem Sinne, ne? Also die Rams werden es dann ja auch wissen. Also wenn jetzt die Niners gewinnen sollten, dann sind sie, glaube ich, auch sicher dann auf dem 6. Seed. Dann könnten sie theoretisch Spieler schonen, wenn die Niners allerdings verlieren sollten. Dann sind sie mit dem Sieg eben 5. die Rams.
Und könnten gegen Arizona trotzdem Spieler schon. Ne?
Wahrscheinlich, ja.
So, dann sehen wir ja zumindest aus 49ers Sicht das erste Mal unsere Rivalry-Jerseys. Die Seahawks hatten ja, glaube ich, schon einige Spiele. Ich glaube, ihr wart ja das Team, was diese Jerseys am meisten mit angezogen hat.
Ich glaube, die darf man noch einmal, oder?
Nee. Ist das so? Also, ich hatte so eine Grafik gesehen, wo die Seahawks da ziemlich oft waren, oder ist das immer nur dem Home-Team?
Das waren die Throwbacks. Also die Throwback-Trikots der Seahawks, diese dunkelblauen, die haben sie ein paar Mal getragen. Die finde ich auch deutlich schöner. Und jetzt die Rivalry-Jerseys hatten sie einmal jetzt nur an gegen die Rams.
Dann ist das nur in den Heimspielen. Ihr hattet aber ziemlich viele Auswärtsspiele gegen, wo das andere Team dann diese getragen hat. Ich hatte am Anfang der Saison diesen Schedule von Nike Rivalries quasi gesehen. Da dachte ich immer, dass beide Teams das vielleicht tragen.
Ja, okay. Nee, genau.
Also die 49ers seit ewigen Zeiten mal wieder komplett in schwarz, auch mit schwarzen Helmen. Die hat man ja gestern bei dem Practice im Stadion schon so ein bisschen gesehen. Wir wissen ja da draußen, dass sehr, sehr viele von euch diese Trikots sehr feiern, zumindest die es mit den 49ers halten, dass ihr euch die auch bestellt habt und dass es da aber auch Lieferschwierigkeiten gab und dass einige von euch die gar nicht mehr bekommen haben, weil die gerade nicht nachproduziert werden können. Also das mein völlig anderer Look. Das Levi's Stadium habe ich auch vorhin gesehen. Sind auch die Banner jetzt von Rot in Schwarz getauscht worden über weite Strecken im Stadion. Und es wurden auch alle angehalten, keine roten Trikots morgen zu tragen, sondern komplett in Schwarz aufzutauchen. Also mal ein komplett anderes Bild im Levi's Stadium. Ich bin gespannt, also am Samstag dann natürlich. Und Lars, ich weiß ja, du als abergläubischer Mensch hast immer ein bisschen Redebedarf, weil die Ref-Crew jetzt am Wochenende sein wird, Vinovic, die ja leider auch unsere beiden letzten Super Bowls gepfiffen haben, die Officiating Crews. Da stehen wir ja, was den Rekord betrifft, nicht ganz so gut da. Meinst du, das hat jetzt in der Regular Season auch einen Impact auf uns?
Nee, das nicht. Ich hatte nur gesehen, weil du es ansprichst, dass die Niners mit ihm auch gar nicht mal so einen guten Rekord haben. Unter anderem eben, du hast es gesagt, die beiden Super Bowl-Spiele. Seattle ist, glaube ich, 3-0 mit Vinovic, seitdem Mike McDonald da ist. Gibt dann halt noch diese ganzen Rumspielereien, dass Divisional Home Teams auch einen negativen Rekord haben bei der Officiating Crew. Worauf man vielleicht gucken kann, ist, dass die Crew die meisten Flaggen verteilt für Offensive Pass Interference und die zweitmeisten für Illegal Block in the Back. Das sind so Sachen, wo man vielleicht drauf gucken kann. Aber ich weiß, ich hatte jetzt ähnliche Sachen auch gesehen vor dem Spiel gegen die Bears, dass da, glaube ich, die Crew, die uns da gepfiffen hat, exorbitant viel verhältnismäßig Pre-Snap-Penalties verteilt sollte, beziehungsweise statistisch gesehen mit die meisten verteilt hat. Das ist mir dann jetzt auch nicht so wirklich aufgefallen. Sind das, glaube ich, so Spielereien, wo wir uns dann vielleicht am Ende aufregen können, wenn es passiert ist, oder sagen, oh, guck mal, ist ja doch nicht passiert. Deswegen, glaube ich, würde ich dem Ganzen jetzt nicht so viel Bedeutung gewinnen oder dem zusprechen, sage ich mal. Das Vinovic als der Schiedsrichter, der die beiden Super Bowls gepfiffen hat, ist natürlich jetzt zumindest, wie du sagst, für so ein bisschen Aberglaube und gutes Schicksal, schlechtes Schicksal. Natürlich nicht so schön, aber ich glaube, das sollte es am Ende nicht entscheiden.
Dann ist aktuell für Santa Clara im Levi's Stadium für Samstagabend Regen angesagt. Ob das so bleibt, steht in den Sternen. 2-3 Tage vorher Forecast-Sachen, was das Wetter betrifft, ist ja immer so eine Sache. Da wäre nur meine abschließende Frage an dich, Max. Wie hat Sam Darnold so bei Regenspielen sonst performt? Weil Brock Purdy hat das ein oder andere Problemchen, wenn der bei nass ist.
Ja, das hat Darnold auch. So nasse Spiele sind ja tendenziell immer eher gut für die Defense. Darum hätte ich nichts gegen so einen kleinen Regenschauer einzuwenden.
Dann wird es aber echt Darkly Game.
Ja, ich hoffe doch.
So, Ticketpreise sind auch sehr hoch aktuell. Also wer irgendwie spontan in Kalifornien unterwegs ist oder dahin reisen möchte, die meisten von euch da draußen zumindest unter den 49ers-Fans, wissen wir ja, dass einige in der Pipeline sind, auch zu den Playoffs rüber zu fliegen. Und ihr werdet wahrscheinlich eher dahin fliegen, als jetzt das Regular-Season-Finale euch anzusehen. Aber da kriegt man aktuell kein Ticket unter 400, 450 Dollar für das 400er-Level ganz oben. Mal gucken, ob sich das noch weiter nach unten verlagert, wenn es dann doch Richtung Regen geht und die Menschen aufgrund des fehlenden Daches in Amerika ja gerne ihre Tickets dann kurzfristig auch verkaufen und keinen Bock auf ein Regenspiel im Stadion haben. Ja, ich glaube, wir haben es auch ganz gut zusammengefasst, dass es ein knappes Spiel wird. Das sieht nämlich Vegas genauso. Der Spread, der jetzt oft gecallt wird, ist 1,5 für die Seahawks. Da muss man an der Stelle sagen, ja, es ist im Levi's Stadium. Das ist dann schon leicht positiv für die Seahawks, aber so richtig einig sind sich die Buchmacher da auch nicht, weil es auch manchmal in eine andere Richtung geht. Es kommt immer ein bisschen auf den Wettanbieter an. Ich denke, es ist für alle Seiten, auch wenn man sich nochmal das NFL Network anguckt, wenn man sich bei allen anderen Plattformen anguckt, das ist doch fast 50-50 überall, vielleicht 53 zu 47 oder 51 zu 49, um bei den 49ers zu bleiben, Richtung Seahawks. Aber es ist doch sehr, sehr ausgeglichen, was auch alle Experten in den USA sagen und auch in der deutschen Medienlandschaft. Und ich denke, das spiegelt auch so ein bisschen unser Gespräch, unsere Podcast-Aufnahme heute hier wieder. Okay, dann für alle da draußen, ein schönes Wochenende bis dahin. Samstag auf Sonntag, 2 Uhr nachts, also auch wirklich direkt um 2 Uhr, nicht um 2.15 Uhr oder um 2.20 Uhr, wie man das von Sunday, Thursday oder Monday Night kennt. Also stellt euch den Wecker, wenn ihr vorher nochmal pennt, wenn ihr überhaupt vor so einem Spiel pennen könnt. Ich werde es an der Stelle, glaube ich, nicht machen, weil das doch ein Matchup ist, wo man, glaube ich, vorher auch sehr, sehr schlecht schlafen kann und einfach zu aufgeregt ist, wie der Spielaufgang ist. Ich denke, Max, die Ergebnistipps, ähnlich wie in Woche 1, die sparen wir uns an der Stelle, weil wir, glaube ich, völlig klar sind, für welches Team wir jeweils routen. Und aufgrund der Aufganglage und des Matchups ist, glaube ich, auch klar, wer für welches Team ist und dass es da jetzt keine großartigen Überraschungen ist. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich denke, beide Teams können hier wirklich mit sehr breiter Brust in dieses Matchup gehen. Und deswegen, Max, wirklich danke wieder mal für diese sehr, sehr runde Aufnahme und für deine Zeit. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich keine bessere Vorbereitung dieses Spiels im deutschsprachigen Raum, zumindest für alle 49ers und Seahawks-Fans, irgendwie geben wird. Und möge dann das bessere Team gewinnen.
Jawohl, vielen Dank auch von mir nochmal für die schöne Organisation und so, das hier alles einmal so ein bisschen durchzuführen. Und ja, ich kann auch nicht mehr sagen, ich habe mega Bock. Und vielleicht sieht man sich ja sogar noch ein drittes Mal oder hört sich ein drittes Mal dann noch in den Playoffs.
Nicht auszuschließen, ja.
Ich habe zum Abschluss noch mal einen kleinen videografischen Beitrag, wo ich jetzt nur quasi die Audiosequenz abspiele von unserem Thanksgiving-Aufenthalt in Seattle damals. Also wer es nicht gehört hat, da sind wir durch die Straßen von Seattle gezogen mit den Worten Beat the Hawks. Und das ist doch ein gutes Motto, zumindest für all die 49ers-Fans da draußen. Ich dachte, jetzt kommt noch was von Max. Stelle, er lässt es einfach silence stehen.
Ich lasse es geschehen, ja.
Alles nee, klar. Dann
wir verabschieden uns normalerweise natürlich immer mit einem Go Hawks. Aber ich fürchte, da hättet ihr dann eh noch mal letztes Wort hinzugefügt darum. Ja.
Das hätten wir dir nach diesem Beitrag natürlich sehr gern gegönnt, weil es ja auch eine Collab-Folge war. Und deswegen herzlichen Dank an alle da draußen, die zugehört haben und uns allen, egal ob ihr 49ers-Fans oder Seahawks-Fans seid, einfach ein richtig schönes Footballspiel, Samstagnacht, 2 Uhr und allen da draußen einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.